ARD. Talk mit Tees.
Musikkabarett ist manchmal, zumindest war es früher so wie Jazz. Ne? Man kriegt viele Preise, aber wenig Zuschauer. Das macht was mit einem. Und zwischendrin die ganzen Feeds, wo dich die ganzen Tag einer anschreit, du bist ein Loser, wenn du um 6 Uhr morgens nicht in die Eistonne steigst und dazwischen auch in der Eistonne noch irgendwie Krypto tradest und so weiter. Ja, also es ist Stress pur. Heute kostenlos Kontaktanzeigen aufgeben. Ja? Ey, wenn wir sowas machen, aber dann bitte nicht so ernst, dann lass uns dann irgendeinen doofen Spruch machen, wie zwei totale Flaschen suchen zwei hübsche Dosen zum Recyceln. Hat diese Freundin bei meinem Kumpel angerufen mit den Worten, mit welcher Flasche spreche ich denn bitte? Wenn ich das irgendwann mal jemand erzähle, dass ich in den 90ern mit einer Nationalspielerin auf dem Parkplatz vom Puff in Böblingen stand und Fußball gespielt habe, das glaubt mir keiner. Und dann waren wir da unten im Untergeschoss und ich stand dann neben Bobic in der Gesangskabine und habe ihm das Rappen beigebracht.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich habe das Glück, mit den unterschiedlichsten Menschen sprechen zu dürfen und ihre Geschichten zu entdecken oder ihren Blick auf das Leben. In dieser Folge spreche ich mit Olaf Bossi. Er ist ein deutsch-italienischer Comedian und Musiker, Kabarettist, Liedermacher und Songschreiber aus Stuttgart. Fast jeder hat schon eine Produktion oder einen Song von ihm gehört. In den 90ern war er mit seinem Projekt Das Modul in den Charts. Da ging es damals wirklich auf einmal von 0 auf 100. Zusammen mit seinem Schulfreund Felix Gauda hat er ein paar Sodoble-Cover gemacht, nämlich Computerliebe. Das wurde der ganz große Wurf, Platz 3 der Singlecharts. Nur deswegen durfte er Musiker werden. Er hatte nämlich einen Deal mit seinen Eltern. Ihr hört gleich, wie dieser Deal aussah. Anderer Hit war Kleine Maus, ich klick dich an durch die Datenautobahn. Eine weitere besondere Geschichte ist, er durfte einen Rap mit Fußballer Freddy Bobic aufnehmen. Auch das so eine Zufallsgeschichte und eine wunderschöne, denn Olaf ist VfB-Fan. Er erzählt aber auch von den Tälern, als es plötzlich mit Das Modul vorbei war. Eigentlich nur durch ein PR-Missgeschick. Er hat sich immer wieder umorientiert oder auch neu erfunden, war zwischendurch Mediengestalter oder Medien- und Waldorfpädagoge. Auf der Bühne macht er seit einiger Zeit Musikkabarett. Sein erstes Programm war Glücklich wie ein Klaus. Klaus, ein glücklicher Spießer, der hat natürlich auch einmal vom großen Rock'n'Roll geträumt, ist aber jetzt zufrieden mit dem, was er hat. Zuletzt gab es das Programm Endlich Minimalist. Aber wohin mit meinen Sachen? Wie das bei Olaf privat geklappt hat, das hört ihr auch gleich. Außerdem schreibt er mittlerweile für die junge Schlagergarde Songs. Beatrice Egli, Ella Endlich, Wolkenfrei, Maite Kelly. Mit Wolkenfrei gewann er 2016 den Echo im Bereich Schlager. Ihr merkt schon, es wird bunt. Habt eine schöne Stunde mit Olaf Bossi und Das Modul.
Ein Podcast von SWR3.
Buongiorno, guten Tag.
Buongiorno, hallo.
Es ist ein Heimspiel für dich. Wir sind in Stuttgart.
Ja.
Es ist ein Heimspiel für dich, wie der Rap, den du damals geschrieben hast für den VfB Stuttgart.
Oh, ja.
Wie lange ist das her?
Das war 96, 97 ja. War das. Ja, und das war auch letztendlich ein riesen Glück gewesen, dass es überhaupt zustande gekommen ist.
Ja.
Weil ich arbeite mit meinem Kumpel und Musikkollege Felix Gauder schon eigentlich seit der Schulzeit zusammen, bis ja. So die Reste der Schulband. Und wir haben viel gemeinsam, aber eins nicht, Fußball. Also er ist wirklich so die Person, die ich kenne, die sich am wenigsten für Fußball ever interessiert.
Ja.
Und er hat mir sogar erzählt, er geht meistens dann in den Supermarkt, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, weil da ist schön leer.
Der ist aber auch nicht normal.
Nein. Und damals waren das war zu der Zeit, wo wir auch das Modul gemacht haben, in den 90ern. Und da lag in seinem Studio eine verstaubte Kassette auf dem Equipment und da stand VfB drauf. Ja, und ich glaube, da hat ein paar Mal dran vorbei und denke mir, was ist das? Und dann frage ich mich, also, was ist denn das? Ach so, ja, ein paar Fußballer wollen irgendein Lied machen. Vom VfB. Ja, meinst du, das ist was? Wer ist denn da dabei? Und ich kenne die Namen nicht. Und da habe ich ihm die Aufstellung runtergebetet. Das war damals so Bobic, Elber, Balakow.
Das magische Dreieck.
Genau, magische Dreieck und so. Und bei Bobic sagt er, ja, ich glaube, der ist dabei. Bist du wahnsinnig, das Nationalspiel? Was? Ja, okay, soll ich da mal anrufen? Sag ich, ja. Und paar Tage der Woche, ich weiß es nicht mehr genau, später, saßen wir in Degerloch im Industriegebiet in einem völlig runtergerockten Büro, weil die waren gerade im Renovieren da, ja, an so einem großen Tapeziertisch.
Also wer war am Renovieren? Der VfB?
Wir, also im Studio.
Das war euer Büro.
So ein Büro dazu gekommen, da war alles sehr überraschend passiert. Damals war gerade alles am Wachsen und so. Und dann saßen wir am Tapeziertisch und dann kommen rein Freddy Bobic, Marco Haber, Gerhard Poschner und war auch andere Leute, Management, da waren dabei, ja. Und was mich sehr verwundert hat, erstmal Flasche Jackie auf dem Tisch und Aschenbecher, ja.
Jetzt mal ohne Witz.
Ja, klar. Also erstmal so, ich dachte schon, oh, vielleicht sollte ich da nicht rauchen und so weiter, damals habe ich noch geraucht. Und dann erstmal Kippen drauf. Das Ding sah sofort aus, wirklich wie eine explodierte Disco da drin. Und ich dachte, wie cool. Und das war wirklich entspannt. Also das war überhaupt null so Stargehabe oder irgendwas. War einfach ein Haufen Mitzwanziger, die Chaos gemacht haben.
Die dann immer jünger aussehen, als man denkt, oder? Die werden durch das Fernsehen und die Öffentlichkeit und diese Bedeutung, werden die alle so groß und so alt. Und dann siehst du jemanden in echt und es sind einfach fast noch Jugendliche.
Ja, erstens das und zweitens hatte ich so auch tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass die froh waren, sich fallen lassen zu können. Ja. Weil das, was ich auch nie gedacht hätte, also wie bekannt Fußballer sind. Mhm. Also ich war unterwegs damals, wir waren mit The Free, unser Dance-Act von damals, waren wir auch auf Tourneen mit DJ Bobo, da waren Backstreet Boys dabei und was weiß ich was alles. Und die waren natürlich Euphorie in einer bestimmten Altersklasse. Ja, sag ich mal, gerade die Mädels, Teenage-Mädels, da war natürlich Euphorie. Aber bei Fußballern, da kommt wirklich der 6-Jährige und der 96-Jährige kommen sofort um die Ecke mit Trikots, aber am Samstag machst du ein Tor, gell? Also, ja, und ich habe Wahnsinn, wie die bekannt die sind. Und jedenfalls waren wir dann in so einem geschützten Ambiente, da in Degerloch, in diesem runtergerockten Büro. Und da haben wir überlegt, was machen wir denn?
Ja, ach, da hattet ihr noch keinen Song geschrieben?
Nee, wir waren also, wir machen was.
Wie interessant, die sind sogar vorbeigekommen, bevor ihr überhaupt einen Text, einen Rap zustande gebracht hattet.
Ja, wir wussten ja noch nicht mal, dass man Rap macht. Also das war einfach mal so, wir machen mal was.
Wessen
ja?
Idee war denn das?
Der Rap.
Vom Verein oder letztendlich vom Dreieck? Vom magischen Dreieck, aus Musik dem ihr dann das tragische Dreieck gemacht habt.
Also warum die Idee kam. Also ich meine, also das wäre jetzt aber keine juristisch korrekte Aussage, es ist einfach nur eine Erinnerung. Ich meinte, dass das damals das Management von PUR dahinter steckte, weil auch Hartmut Engler dann damit ein bisschen involviert war. Okay. Und auf jeden Fall waren die plötzlich alle da, ja, und für mich war es natürlich als Fußballfan so, Alter, ja, jetzt machst du deinen Job, aber so ein bisschen so halb Fan, halb Beruf jetzt gerade und dann saßen wir da, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann haben wir so, okay, was sind überhaupt erstmal die Fähigkeiten? Ne? Also was passt zu denen und so? Und es waren auch die Hochzeit natürlich der Boygroups. Ja? Und dann haben wir gesagt, pass auf, eigentlich seid ihr eine Boygroup. Ja? Ja. Nur war es das Thema Singen, weil es auch so mehrstimmiger Gesang war jetzt nicht zu erwarten, sag ich mal. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen. Ja? Und dann haben wir diesen Plot gebaut, ja, dass die drei träumen, dass eine Boygroup sind. Ja? Und dann, also okay, dann ist dann der Text ein bisschen entstanden. Dann bin ich dann wieder ein bisschen schwanger gegangen damit. Und dann irgendwann war der Text fertig, ein bisschen später. Und dann waren wir da unten im Untergeschoss in Degerloch. Und ich stand dann neben Bobic in der Gesangskabine und habe ihm das Rappen beigebracht. Ja?
Wie schwer war das?
Es war okay. Also er hatte Bock. Ich hatte Bock, ja. Und wir hatten den Text und dann wirklich so zu ein paar Zeilen hintereinander den
Flow geübt. Wie fing der an, der Text? Was hat Freddy sagen müssen?
Boah, weiß auch nicht, das müsst ihr jetzt nachschauen.
Okay, alles klar. Ja, wir können dann gleich mal reinhören hier zusammen.
Genau. Ja. Und dann, ich weiß noch, dass der Poschner gesagt, ich bin's der Morene. Ja, ich habe so überlegt, was meint denn der damit? Weil der Satz kam tatsächlich auch von ihm. Ne?
Ja. Ich bin's die Morene.
Ich bin's der Morene.
Der Morene.
Weil er so, ich glaube, rumänische Vorfahren hat oder so. Und jedenfalls haben wir dann diesen Song gemacht. Und ein guter Song braucht natürlich auch ein Musikvideo. Und das war für mich auch noch so eine wahnsinnig prägnante Erlebnis. Wir waren dann zum Videodreh in Böblingen, weil irgendjemand kannte jemanden, der eine Table Dance Bar hatte. Also so, vielleicht nicht nur Table Dance Bar, ich weiß nicht, was da war.
Okay. Jedenfalls
Ein Etablissement, genau, was, sag ich mal, vom Design puffig war. Ja, sag ich mal. Und also mit Samt an den Wänden und so, also schön zum Drehen. Mhm. Und er war tagsüber frei. Ja? Und dann sind wir da zum Musikvideodrehen hingegangen. Es war halt, wie so ein Musikvideo ist, hat lange gedauert. Dann müssten die rein, wieder raus, dann wurde wieder, was weiß ich, Kamerateam hat was gemacht. Und die hatten dann einen Fußball dabei. Ja, und dann stand ich irgendwann mal mit zwei, drei anderen Leuten aus dem Team auf dem leeren Parkplatz und hab mit den Nationalspielern Fußball gespielt. Habe ich gesagt, wenn ich das irgendwann mal jemand erzähle, dass ich in den 90ern mit den Nationalspielern auf dem Parkplatz vom Puff in Böblingen stand und Fußball gespielt habe, das glaubt mir keiner.
Ja, und es gab noch keine Handys damals.
Nein, es gibt keine Fotos. Es gibt
also irgendwo. Wir wissen gar nicht, ob die Geschichte stimmt.
Ja, habe ich das alles nur geträumt im Schlaf? Nein. Und die sind dann damit bei Ranissimo aufgetreten damals und im Stadion. Vom Stadion gibt es tatsächlich noch ein Video. Von Ranissimo habe ich es leider nicht. Und es gibt tatsächlich wohl irgendwie Fotos oder kleine Videoausschnitte, wie ich mit Freddy Bobic in der Gesangskabine stehe, aber das habe ich leider nicht.
Nein.
Also falls es jemand noch hat, gerne mir schicken.
Nein, was für ein Erlebnis, gerade für einen VfB-Fan, ja, der du offensichtlich bist.
Ja.
Der du offensichtlich bist. Ja, auch ein schönes Erlebnis aus den 90ern. Du bist ein Experte für die 90er. Wir müssen natürlich gleich über das Modul sprechen, als wirklich so alles abging für dich. Und ihr seid zurück mittlerweile.
Genau.
Genau. Muss man auch sagen. Ihr seid nach 30 Jahren, seid ihr auch wieder zurück. Das ist crazy. Aber eine andere Geschichte aus den 90ern, und das habe ich gestern gelesen, ich wusste es nicht, du hast den Jingle für SWR 3 komponiert.
Das war für mich genauso überraschend, ja, genau.
Was war für dich überraschend? Der Auftrag oder dass du es komponiert hast?
Das war ja ein Pitch. Das war ja, es wurde ja, als SDR und SWF zusammengelegt wurden,
ja,
hat man ja die neue Melodie gesucht, ja.
Ja.
Und
ist es noch die von heute?
Ja. Genau.
SWR 3.
Genau. Genau aus dem Grund hat es ja vier Töne. Weil das war ja tatsächlich ursprünglich mal der Gedanke, drei Töne zu machen, also praktisch, weil es der dritte Sender ist, dann aus drei Tönen zu machen. Und ich dachte mir so, ja, aber wenn es irgendwann mal SWR 3 heißen soll, dann braucht man vier Töne.
Ja.
Und die Melodie war eigentlich auch ein Ticken länger, also auch für Musikbetten oder was auch immer, das daraus gemacht wird. Ja. Und für mich war dann auch noch wichtig, weil das hieß auch, vielleicht kommt Didgeridoo drunter.
Ja? Ein Didgeridoo. Ich erinnere mich komischerweise an ein. Gab es das mal?
Es war zumindest ursprünglich mal vom Sounddesign her ein Gedanke, dass ein stehender Bass ist. Und deswegen hat die ganze Melodie, ja, hat tatsächlich mit dem Didgeridoo funktioniert. Ja. Das war, so war ursprünglich die Melodie, die wir ganz eingereicht haben, Felix und ich.
Die mir völlig unbekannt vorkommt.
Ja, genau. Und dann ist tatsächlich ein Schnipsel davon übrig geblieben und wir sind dann in diesem Wettbewerb oder was es war immer weitergekommen, ja, und irgendwann mal hieß es, okay, seit den letzten zwei, und dann hieß es, okay, ja, es ist der neue. Und es war schon für jemand, der wirklich seine ganze Jugend am Tape Deck verbracht hat mit SDR 3 damals, was er hier in Stuttgart der Sender war, und dann dachte ich mir so, oh krass, ja, aber es fiel natürlich auch in eine Zeit zusammen, wo viel oh krass passiert ist, dass das im Nachhinein ist für mich immer mal wieder so zwischen selbstverständlich und geil, wenn ich das höre, dann so auf Verkehr und so. Am Anfang war es ja auch ganz viel überall drin, also in jedem Musikbett unterm Verkehrsfunk und überall war immer diese Melodie drunter.
Dun, 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 dun.
Genau, ja, richtig. Ja.
Das ist so krass, dass du das komponiert hast und ich es nicht wusste.
Ja, manchmal vergesse ich es tatsächlich, ja. Und jetzt, wo ich dachte mir, okay, wir sind jetzt hier für eine SWR3-Sendung da, dann dachte ich mir so, Mensch, vielleicht läuft's ja kurz, bevor wir miteinander reden, läuft's ja, oder zwischenrein.
Hat der Sender denn damals, das war dann ja noch SDR3 in der ersten Hälfte der 90er, haben die denn das Modul auch fleißig gespielt? Und was war mit SWF3, der andere Sender?
Das tatsächlich weiß ich nicht.
Weißt du, okay.
Nee, ich hab damals sehr wenig Radio gehört, ja, weil ich ja eigentlich, was weiß ich, von 24 Stunden, 18 Stunden selber Musik gemacht habe und im Studio war, dass ich tatsächlich dann, wenn ich Radio gehört habe, gerne jemand, der gesprochen hat.
Okay, oh,
ja, also,
das ist ja kurios.
Weil wenn du den ganzen Tag Musik hast, ja, dann hast du gerne Content Radio, sag ich mal. Dann hörst du gerne Nachrichten oder sowas, ja.
Du wirst für immer mit den 90ern verbunden bleiben durch dieses unglaublich erfolgreiche Dance-Projekt, das ihr da, du und Felix, aus dem Boden gestampft habt, gerade mit dem Abi fertig gewesen. So quasi, du fingst dann schon an zu studieren. Aber das war so die Zeit. Demnächst gehst du auch auf Tour mit dem Programm Generation XY, habt da große 90er-Show mit vielen lustigen Sachen und Kabarett, da bist du eben auch dabei. Du bist 90er.
Ja ich habe tatsächlich, bei mir ist so 80er und 90er vermischt ein bisschen, weil ich war Teenager in den 80ern und Fan, also richtig habe ich so als Fan erlebt. Und dann Mitte der 90er ist das, sage ich mal, das, was ich eigentlich immer machen wollte. Ja, aber dann dachte mir, okay, ist das vielleicht nicht so der sicherste Weg? Hat dann tatsächlich geklappt. Dann habe ich das ein bisschen von der anderen Seite erlebt. Dann war ich so, also eigentlich ein Gemisch zwischen Fan und selber dabei, aber da bist du dabei wie so einem Fiebertraum. Also da bist du, wir waren dann beim Echo oder was das war, ich weiß gar nicht mehr so. Ja. Und das erlebst du so ein bisschen so, ich bin mittendrin, aber weck mich jetzt nicht auf, bitte, danke. Ja, also das war schon im Nachhinein eine seltsame Zeit.
Euer erster Chart-Hit, das war Computerliebe. Was war davor?
Also tatsächlich, also mein allererster Chart-Hit war von The Freeborn Crazy. Okay. Kennt keiner mehr heute. Mhm. Waren auch nur eine Woche drin, Platz 44 rein und raus. Aber für mich sehr wichtig, weil ich hatte mit meinen Eltern einen Deal, dass wenn ich es in die Charts schaffe, ich mein Studium schmeißen kann. Und natürlich war die Benchmark relativ hoch. Meine Eltern haben vielleicht nicht wirklich dran geglaubt. Ja, deswegen haben sie gesagt, okay, wenn du in die deutsche Hitparade offiziell einsteigst, dann kannst du es probieren, professionell Musik zu machen.
Und da hätte auch Platz 99 gezählt?
Da hätte auch Platz 99. Du glaubst, damals gab es nur 75, glaube ich. Aber wir sind 44 rein, letzte Woche raus, aber ich habe mein Studium geschmissen.
Und das war Jura und Modedesign. Beides hast du studiert, anstudiert.
Ich war in beiden eingeschrieben, sagen wir es mal so. Ja, also Jura hat mich tatsächlich fasziniert, aber ich hatte einen schlechten NC, deswegen war ich in Frankfurt eingeschrieben. In Baden-Württemberg habe ich keinen Studienplatz gekriegt und hatte eigentlich vor, das mal ernst zu nehmen, aber dann kam immer die Musik dazwischen, weil ich habe eigentlich einen professionellen Aufwand betrieben für amateurhafte Ergebnisse. Mhm. Ja, ziemlich lang. Und
Jura und Modedesign, das kann auch nur ein Dreiviertel Italiener studieren.
Ja, ich frage mich auch immer noch, warum ich ausgerechnet in Stuttgart Mode angefangen habe, wo meine Familie aus Mailand kommt. Also ich verstehe es nicht. Also immer noch, aber wahrscheinlich, weil es alles sein musste. Ja, weil es einfach ehrlich gesagt, es hat mich in eine Richtung gezogen. Alles andere war, jetzt machst was Vernünftiges, machst was Halbvernünftiges, machst halt irgendwas, wo du später vielleicht mal Geld verdienst. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ernst genommen wird und man sagt, ich werde mal irgendwann mal Popstar oder Hitmaker oder whatever. Ja.
Dann der Deal mit den Eltern. Ihr wart eingestiegen in 44.
Ja.
Also auch wieder raus.
Ja.
Egal. Du hattest das Go.
Ich hatte das Go und wir hatten jetzt auch wirklich einen Grund, es verdammt ernst zu nehmen dann dadurch, weil ich hatte zum ersten Mal einen Plattenvertrag beim Major. Das war damals, glaube ich, CBS Dancepool, also Sony im Prinzip, ja. CBS Dancepool. Und
nicht für The Free.
Das war der erste
Plattenvertrag der The Free. Ja, okay, jetzt hätte es ja damit weitergehen können.
Ja, wir waren damals auch beim Bär als Manager von Fanta 4, der Management Bär. Und da waren natürlich auch einige Türen dann schon ein bisschen offener, sag ich mal. Und dann haben wir auch verschiedene Projekte gemacht. Und unter anderem ein Projekt, was heute keiner mehr kennt und auch zu Recht, war das Projekt ist Ozone. Also nicht Dragostarinte, sondern es gab uns Ozone oder Nullzone. War eine Coverversion von Engel 07 von Hubert K. Also ich bin großer Hubert K-Fan und einer meiner wirklichen Stars der 80er. Und ich hatte mir eingebildet, das covern zu können. War ein Versuch. Aber auf der B-Seite haben wir ein bisschen rumgesponnen. Ja, und da haben wir ein bisschen einfach unkommerziell das gemacht, worauf wir gerade Bock hatten. Und wir waren damals in Ebersbach in einem Studio, weil unser Studio dann das doch nicht hergegeben hat vom Mischpult her. Und die hatten ein großes Schallarchiv da. Das war für mich so, wow. Ja, und da war ein Raum mit allen Platten und Singles und was ich mir erträumt hatte. Und Felix war gerade drüben am Mischen im großen Studio, diese B-Seite. Und die war so recht technoid, unkommerziell. Und ich habe in dem Schallarchiv dann, eine Platte, nächste Platte. Oh, die habe ich auch nicht. Ich habe dann aufgenommen für mich. Und da war Computerliebe dabei von Paso Doble. Das hatte ich nicht. Das war eins der Lieder, was ich nie aus dem Radio aufgenommen habe. Irgendwie so, ja. Und die Single von Computerliebe. Und ich lasse die da laufen, ja, nehme die gerade auf und da kommt aus dem anderen Studio gerade der Beat von unserem unkommerziellen Song drüber. Und ich dachte mir, boah, das matcht ja irgendwie Magic. Und habe mit Felix drüber gehört, hör mal rein. Und so, hey, krass, ja, okay. Also jedenfalls am nächsten Tag haben wir dann probiert, so mit dem Sound dieser B-Seite, das heißt Expedition zur Nullzone, hieß das damals, und Computerliebe zu vermischen als Coverversion. Ja, und ich habe es eingesungen und es klang so, ist okay, klang so ein bisschen wie so ein 80er-Jahre-Wafer singt jetzt irgendwie Computerliebe. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber so im Clubbereich schon so diese gepitchte Stimme. Das meistens mit so Sprüchen, ja, wo die Stimme langsam aufgenommen wurde und dann schnell abgespielt, dass es hoch ist.
Ein bisschen schlumpfmäßig.
Ja, also ein bisschen schlumpfmäßig, genau. Das war ja damals noch nicht gängig. Also es gab es gerade wie im Clubbereich so ein paar Sprüche oder sowas, die so kamen. Und dann haben wir gesagt, probieren wir es doch mal so. Und das war damals nicht so, hey, ich mache ein Plugin, sondern das war so ein alter Sampler, Akai S1000 oder so. Und Felix musste dann, also ich bin Mathe echt eine Null, aber er konnte das mit Prozenten und runterrechnen, wie langsam muss das Playback werden, damit ich dann, wenn ich es dann wieder schneller mache, in der richtigen Tonart lande, wie langsam muss man das Playback machen. Und dann hat er das gemacht, Playback runter, und dann habe ich es eingesungen, langsam. Ja. Und danach hat er wieder gerechnet, haben es schneller gemacht, Halt drauf, ja, und plötzlich haben wir gemerkt, wow, was ist das denn?
Also ja. Du musst es so ganz bewusst langsam einsingen.
Ja.
Die Module spielen verrückt.
Genau. Wenn man die Single oder die Maxi-Single noch hat, nicht auf 45 abspielt, sondern auf 33 und den Pitch beim Plattenspieler, bei diesem Plattenspieler auf langsam macht, dann hört man fast meine Originalstimme von damals, wie ich es eingesungen habe. Und jedenfalls waren das fertig, wir waren so eine Mischung aus so, okay, das ist jetzt wirklich cheesy, also das ist jetzt wirklich durchgeknallt, aber irgendwie auch geil, keine Ahnung wieso. Und dann haben wir das zum Bär gebracht. Ja, also hat man so, er saß dann hinter seinem großen Schreibtisch mit diesen Monsterboxen, wie so zwei Häuser standen da, so seine riesigen Boxen. Und er legt das Ding ein, ich glaube, es war sogar schon ein DAT. Und es fängt das Ding an, das Ding läuft, ja, oder guckt uns an, und ich weiß noch, da ist er, Jungs, ihr habt einander Waffel. Ja, so war sein Kommentar.
Ach, vor allem auch wegen dieses Mickey-Maus-Gesangs.
Wegen dieser Mickey-Maus-Gesang, es war ja natürlich irgendwo wie zwischen neu und Kommerz pur. Also so, also jetzt nicht wirklich das, was man jetzt in einem kredibilen Management, die dann fantasieren
können. Genau. Und es erinnerte wirklich natürlich an Vater Abraham und die Schlümpfe, denn da hatte man schon mal so gesungen mit so einer Stimme.
Das ist durchaus möglich. Die habe ich da gar nicht präsent gehabt.
Nee, aber das gab es ja in den 70ern, war Ende der 70er oder so war das.
Tonband
ja
wahrscheinlich,
ne?
Dann.
Bestimmt, ne?
Okay. Aber das hatte ich dann tatsächlich gar nicht, weil es war ja nicht Internet. Also entweder du hast die Platte oder nicht.
Absolut,
ne? Und das hatte ich tatsächlich nicht präsent. Also jetzt erfahre ich ehrlich gesagt jetzt erst gerade.
Nein, die waren halt in der ZDF-Hitparade und die hast auch du als kleiner Junge garantiert gesehen.
ZDF-Hitparade auf jeden Fall.
Da war Vater Abraham dabei mit den Schlümpfen.
Ja, also im Nachhinein.
Schlumpfhausen, bitte sehr.
Ja, also das ist teilweise, okay, ich kenne es ehrlich gesagt mehr von Otto Walkes. weil ich bin ehrlich Otto Walkes geprägt.
Ja.
Aber tatsächlich, ZDF-Hitparade. Also ich habe ja jede Hitparade mitgenommen, die ging damals. Ich glaube, sonntags kam die Hitparade, SDR3, dann kam noch eine Super 8 oder was weiß ich. Gab es ja damals, glaube ich. Dann SWR1, SDR1 gab es noch die Hitparade. Ja. Dann ZDF. Alle,
Hitparaden waren groß im Radio.
Ja. Klar, und ich saß da, ich habe keine Vokabeln gelernt. Ich habe immer die ganzen Hitparaden auswendig gekonnt, inklusive Platzierung der Vorwoche. Und jedenfalls saß man da beim Bär drin. Und der nimmt den Telefonhörer, mitten im Song eigentlich noch, ja, hält das Ding an, ruft damals Tim Renner an von Motor Music, war damals das angesagteste Label, ja. Er sagt, ich habe vielleicht was für dich, warte mal. Ja, und hält das Ding hin und das Ding läuft im Refrain und dann kommt von der Seite, gib's keinem anderen, ich mach's.
Ja, weil es ja eine Coverversion war. Es war ja schon auch durchaus erfolgreich.
Ja, das war ein Riesenhit. Computerliebe war für mich.
Also letztendlich denkt man, jetzt machst du so eine kleine Coverversion. Kann man davon ausgehen, dass man damit Erfolg haben würde?
Also tatsächlich, wir haben ja häufig versucht, einen Hit zu machen. Ja. Und wir haben uns dafür auch wirklich Mühe gegeben. Und ich glaube, das war der Fehler. Weil was bei Computerliebe war, das war eine Schnapsidee, die relativ schnell entstanden ist. Da kam wirklich so, alles, was wir probiert haben, blieb drin. Ja, so zack, zack, zack. Und das war irgendwie der Moment. Also als hätten wir die Idee so aus dem Kreativkosmos bekommen, ja. Und es hat einfach funktioniert in dem Augenblick auch vor uns. Und dann hieß es, okay, ihr habt da so einen Deal, Motor und so weiter, ja, dann das Übliche, was man kann, ja, dann und dann startet DJ-Promo, dann das, 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 das. Und es war einfach die Zeit, wo viel funktioniert hat. Felix hat damals zur gleichen Zeit auch noch Erotic gemacht mit Max Don't Have Sex With Your Ex, mit einem anderen Kollegen. Und wir haben viele Sachen probiert, funktioniert nicht. Also war das ein bisschen in dem Augenblick dann vergessene Routine.
Ja.
Und dann irgendwann mal kam so ein bisschen Aufregung auf. Ja. Oh, das Ding zuckt. Wir haben gute...
Wird im Radio gespielt, ja, gekauft.
Ja, damals, ja, gekauft. Vor allem die DJs haben gut drauf reagiert.
Ja, die DJs.
Ja, die haben dann gute Bewertungen zurückgeschickt und so. Oh, und dann plötzlich hieß es, Leute, ihr seid drin, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Platz, Top of the Pops. Ja, und Felix und ich, wir gucken uns an, so er so, ey, ich habe keine Zeit, ich muss das machen, das machen, das machen.
Top of the Pops in Deutschland?
In Deutschland, ja, genau.
Gab's das schon?
Ich glaube, das war damals.
In den
90ern. Ich glaube, das war damals, genau.
Ja,
klar, okay, wir mussten da stehen, weil neu Chart-Einstieg. Ja, und ich so, Alter, ich kann auch nicht, außerdem muss ich nur 20 Kilo abnehmen, bevor ich auf die Bühne kann und so, ja. Ich weiß, es war so total überrollt. Was machen wir denn da jetzt und so weiter? Wir waren schon am nächsten Projekt dran. Und dann...
Da wird doch aber eigentlich ein Traum war in der Sekunde.
Ja, habe ich auch nicht gemerkt. Habe ich nicht gemerkt, nein. Und dann haben wir gesagt, was macht man jetzt? Musikvideo musste gedreht werden, Top of the Pops, whatever, alles. Jetzt so plötzlich so Schnellwaschgang, ja. Und dann eine Sache, wo ich dann im Nachhinein dachte, manchmal so, schade, ja, habe ich beschlossen, nicht auf die Bühne zu gehen, Felix auch nicht, ja, sondern wir sind dann tatsächlich im Hintergrund geblieben, was in den 90ern ja auch üblich war, dass das Produzententeam, was er alles macht, im Hintergrund geblieben ist und dass ein Act auf der Bühne stand.
Aber wir reden doch vom Fernsehstudio, oder nicht? Also Top of the Pops. Wurde das nicht
Fernsehstudio aufgezeichnet? Wir brauchten jetzt eine Band.
Achso, nee, weil du sagtest Bühne. Das klingt so wie live vor Zuschauern.
Achso, ja, alles. Wir waren dann auch auf Tour danach damit, genau, auf der Bühne.
Aber da ging es erstmal Musikvideo. Um Fernsehen im Studio, genau. Ihr trotzdem im Hintergrund.
Ja, genau. Da ging es auch um alles, um Bravo und alles. Und im Nachhinein war ich mir so, ich hatte wirklich seit den 80ern, seit meiner Erweckungsmoment, dass es Popmusik gibt. Das war damals, als ich erfahren habe, dass es Singles gibt. Ja, ich sah Kinderkrankheit zu Hause, habe die ganze Zeit den Text von Major Tom mitgeschrieben, von Peter Schilling. Meine Mutter hat dann irgendwann Mitleid gehabt und gesagt, soll ich dir die Single mitbringen aus der Stadt? Und ich, die was? Ja, und dann wusste ich, dass es Popmusik gibt und Singles und so weiter. Seitdem wollte ich in die Hitparade und seitdem die Bravo das erste Mal in der Hand hatte, wollte ich in die Bravo. Das war so mein Teenage-Dream.
Und dann stellst du dich nach hinten.
Und dann stelle ich mich nach hinten. Ich habe es in die Bravo geschafft, aber nur mit dem Namen, nicht mit dem Foto.
Und damals habt ihr Jasmin und Dirk dann geholt, dass die vorne performen für
tatsächlich
euch? Also das sind die beiden Gesichter, die genau man dann verbunden hat mit dem Projekt.
Jasmin hatte sich zu dem Zeitpunkt, als ich ergeben gehabt, ich weiß nicht, ob Felix sie angesprochen hat oder sich bei uns beworben hat, jedenfalls war die bei uns eigentlich für ein Projekt vorgesehen, ja, für etwas, was wir ihr machen wollten. Okay. Und die saß praktisch so als Next Project bei uns auf der Liste und Dirk war der Tänzer von The Free. Also der war der Tänzer mit seiner Crew, praktisch der Tänzer von The Free. Und da haben wir gesagt, wir brauchen ein Eck, was macht man jetzt? Okay, Jasmin, Dirk und so weiter, das haben wir mit Management dann so. Und da hat man innerhalb von kürzester Zeit diesen Bühneneck gehabt. Also Stimme kam noch natürlich von mir, ne, weil es meine gepitchte Stimme war. Ja. Aber auf der Bühne, im Musikvideo und überall wurden wir repräsentiert von Dirk und Jasmin.
Zwei auch wirklich hübsche, süße Gesichter.
Super, ne? Also super, super nett, super geerdet, alles gut. Und nur wir waren halt nicht auf der Bühne. Das war jahrelang so ein bisschen so ein verschossener Elfmeter für mich, so ein bisschen. Oh, ja, so, da hast du jetzt mal so bis zum Finale, ja, hast einen Ball auf dem Elfmeterpunkt und knallst ihn dann an die Latte, so gefühlt, ja. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich jetzt auf der Bühne stehe, muss ich sagen. Es ist so der Moment, jetzt seit dem Comeback, als wir gesagt haben, komm, wir haben wieder Bock. Es gab durch die 90er Revival-Shows, die es gab, Sunshine Live, so ein Musiksender für die Musikrichtung, die haben immer gefragt, die haben eine große Show in Mannheim. Und ob wir da nicht mal dabei sein wollen mit das Modul, ob wir es wieder rausholen wollen. Also, und unsere Sängerin war weg. Also Jasmin war verschollen für uns.
Ja. Ach, ihr wusstet auch nicht, wo sie ist?
Nein, wir wussten nicht, wo sie ist, Felix.
Die ist mittlerweile, habe ich ja gelesen, in Italien, wohnt am Kummersee und vertickt Luxusimmobilien als richtig Maklerin.
Richtig.
Völlig abgefahren.
Ja, und die ist da sehr erfolgreich. Die ist auch so fernsehbekannt dort dafür. Ach, und so, ja, die ist bei einer großen, sehr bekannten Fernsehsendung so Luxusmaklerin und es wird immer wieder als Unternehmerin dann gefragt. Spricht witzigerweise sehr gut Italienisch, weil ich bin ja Italiener, jetzt können wir uns auf Italienisch...
Du bist ja Italiener, das habe ich total vergessen gerade. Ja. Du bist so schwäbisch hier,
ja,
aber du bist ja Italiener natürlich, also drei Viertel.
Italo-Schwabe.
Was auch so total abgefallen ist. Deine Mutter ist ganz Italienerin und dein Vater ist halb Italiener.
Tatsächlich drei Viertel Italiener. Also, ja, drei Viertel Deutsch. Ich bin fünf Achtel Italiener, habe ich mal früher in der Show gehabt. weil ich musste mal rechnen, weil mein Vater hatte eine deutsche Mutter aus Stuttgart, ja, und einen deutsch-italienischen Vater. Also auch als ja, das war damals schon diese Connection Mailand-Stuttgart, sage ich mal. Mhm. Und er ist ja zum Studieren in die Heimat der Mutter gekommen, ja, hier, er sollte damals die gemeinsame Firma übernehmen, weil meine Großeltern hatten eine Plattenfirma in Mailand. Sogar vor dem Krieg, damals, ganz damals war es La Voce del Padrone, also His Master's Voice, die italienische Sektion mit Hund und Grammophon,
richtig? Ja, das kennt man. Und gab es auf...
Das gab in Italien.
Den Ableger.
Den Ableger, der gehörte meinem Uropa in Mailand. Und ich hab noch tatsächlich alte Schellackplatten von damals mit diesem Logo drauf, ja. Was für mich natürlich jetzt auch cool war, als ich jetzt ein paar Platten bei Elektrola hatte, jetzt im Schlagerbereich. Und das war dachte ich mir so, Homecoming. Ja. Und ja, nach dem Krieg war es eine andere Firma dann. Und als mein Vater hier studieren war, kam Hi-Fi Stereo ganz schnell hintereinander, konnte mein Opa nicht mehr mithalten. Und die haben dann geschlossen damals. Und mein Vater ist dann hier hängen geblieben, ne? Und dann kam meine Mutter hinterher. Und deswegen bin ich Italo-Schwabe mit 5/8.
Aber wirklich 5/8. Dein Vater ist nicht mal Deutsch-Italiener, der ist Deutsch-Deutsch-Italiener.
So ungefähr, genau.
Guck mal, witzig. Ja. Okay, gut. Also Jasmin, habt ihr, sag mal, wo ist denn Dirk geblieben? Denn der taucht jetzt nicht mehr auf.
Ja, ich weiß, wo er steckt. Wir haben uns wirklich häufig getroffen in letzter Zeit.
Denn ich habe mal versucht zu recherchieren. Mhm. Also Jasmin habe ich sofort gefunden und von Dirk ist nichts mehr zu lesen. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass er gar nicht mehr lebt.
Doch, ihm geht's gut, ihm geht's gut. Ich habe ihn gestalkt, genervt tatsächlich jetzt zum Teil jetzt zum Comeback. Habe ihn gefragt, willst du wirklich nicht? Ich würde mich sehr freuen, wir uns alle sehr freuen. Und der so, nee, er ist jetzt sehr zufrieden, dass er ein Privatleben hat.
Okay.
Weil er war danach noch sehr, also auch nicht mehr bei das Modul vorbei war. Dann war er noch ja Choreograf und also für, ich meine sogar sowas wie No Angels und so. Also er war noch lange in der Showbranche danach.
Ja.
Und
ist er raus?
So, jetzt ist er raus, hat ein bürgerliches Leben so. Und
Beruf?
Hat er gerade gewechselt.
Ach so.
Aber ich glaube, es ist nicht sehr recht. Also einen ganz bürgerlichen Beruf.
Also er ist jetzt Finanzbeamter. Als Quereinstieg Finanzbeamter.
Also ich glaube, er bezieht keine Pension später. Aber sonst, nein, aber so, das ist...
Er ist jetzt Schreibtischtäter. Also du darfst offensichtlich nicht sagen, was er jetzt macht.
Ich habe es nicht mit ihm besprochen und deswegen möchte ich es auch nicht.
Also, ja, ist doch ganz gut. Aber es geht ihm gut.
Es geht ihm gut. Alles toll und okay. Wir haben im letzten ein, zwei Jahren viel drüber gesprochen. Ich habe gesagt, so, du musst dich hier nicht sofort entscheiden. Geh in dich, überlegst dir, die Tür ist immer offen, gilt auch jetzt noch, natürlich, wenn er Bock hat, irgendwas zu machen. Und aber er hat dann, ich weiß nicht, ob er überhaupt überlegt hat oder sich von vornherein sicher war, und aber er hat mir dann mehrfach gesagt, er wünscht uns viel Glück, er wünscht uns viel Spaß. Und dann haben wir gesagt, okay, dann. Und Jasmin war ja Zufall, dass wir sie wiedergefunden haben.
Ja,
ja, weil es war ja wirklich so, was machen wir denn?
Aber ganz ehrlich, bei dem Namen und es gibt Internet. Es ist doch eigentlich nicht so schwer, sie zu finden. Also Jasmin Beisal heißt sie.
Ja, sogar Jasmin geschrieben, genau.
Jasmin Beisal.
Ja.
Findet man doch eigentlich, denkt man.
Ja, jetzt tatsächlich, in letzter Zeit findet man sie. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass sie erst ja vor kurzem, in den letzten ein, zwei Jahren, Wir haben jetzt schon mehr als 2 Jahre Kontakt, dass es bei ihr so richtig durch die Decke gegangen ist als Maklerin und so. Und auch in der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Jedenfalls, sie hat sich dann wegen irgendwas beim Phoenix, glaube ich, gemeldet. Und so, stopp, wir brauchen dich. Pass auf, was hältst du davon, Modul wieder zu machen? Und ja, ich habe wirklich über die Jahre auch viele Ideen gesammelt gehabt.
Hat sie jemals selbst gesungen auch?
Ja.
Hat sie ja schon.
Ja, okay. Also tatsächlich, also die vierte Single, Frühlingsgefühle.
War das nicht schon eine Nachfolgerin von ihr,
Nein,
die da gesungen hat? Das war noch Jasmin.
Das war noch Jasmin.
Das, genau, war noch Jasmin. Das war noch Jasmin. Hast du da auch noch gesungen oder gar nicht mehr?
Auf dieser Single bin ich mir nicht sicher, ob wir gepitchte Backing-Vocals von mir haben oder nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber
Kleine Maus bist du?
Kleine Maus bin ich, 110101 bin ich.
Bist du auch, okay. Ja, das sind so die drei ganz Großen.
Ja, Robby Roboter kam danach noch, wo wir ein sehr teures animiertes Video für die damaligen Zeiten hatten.
Das habe ich mir gestern angeguckt, glaube ich. Und da habe ich gedacht, ey, krass, was man damals schon machen konnte.
Das war...
Nee, oder ich habe mir Kleine Maus angeguckt, meine ich. Ich glaube, und da, wo du so von einem Bildschirm in den anderen läufst, so,
genau,
so rahmenmäßig, als würdest du aus dem einen Computerbildschirm in den anderen Computerbildschirm, das war Maus,
ich glaub,
oder
das
kleine
war die,
Maus. Habe ich aber auch gedacht, oh krass, was sie damals schon in den 90ern
konnten. Und Wir hatten ja so ein Gastauftritt von den drei Schwestern mit den Pudeln.
Ach, von die Jakobs Sisters.
Jakobs Sisters, die haben da mitgespielt, genau. Sehr lustig. Ich glaube, das war Kleine Maus, ja, tatsächlich.
Ich finde es ganz interessant, dass ihr damals diese ganze Computerthematik wirklich so zu Hits verarbeitet hat. Denn diese ganzen Analogien und die ganzen Bilder und die Songtitel haben alle mit Computern zu tun. Für heute hat das jeder zu Hause. Damals war das im Kommen. Da hatte noch nicht jeder irgendwie die dollen Dinger stehen. Und bei euch ist wirklich Kleine Maus und 001 und mein System ist irritiert. Was weiß ich. Es ist alles. Und das ist bis heute mit Virus.
Ja.
Es ist immer noch so. Und ich finde es interessant, dass ihr eine ganze Karriere, eine Textkarriere aus dieser Computersprache gemacht habt. Ja. Ganz lustig ja auch. Urlaub auf der MS-DOS. Ein Album. Zwei Alben. Urlaub auf der MS-DOS. Also, ja. Ihr habt das komplett durchgezogen.
Da war das Comedy-Gehen schon ein bisschen dabei an der Stelle, glaube ich. Ja, es hat mir schon immer Spaß gemacht, sage ich mal, mit sowas zu spielen. Also so, ja. Und
Kleine Maus, ich klick dich an durch die Datenautobahn. Das waren so diese Zeilen damals, ne?
Genau. Das ist witzig. Und also, das war im Prinzip. Ja, die Urgroßmutter von Tinder, ja, glaube ich. So. Das hätte ich nie gedacht, dass es dann irgendwann mal normal wird, die Leute übers Internet kennenzulernen und nicht über Zeitungsannoncen.
Selbst so ein Satz wie, kleine Maus, ich gehe zur Ruhe. War das, klicke alle Fenster zu, schließe alle Fenster zu? Mach jetzt, selbst das ist Computersprache. Mach jetzt alle Fenster zu. Also dieses Doppeldeutige, das ist schon clever gewesen.
Danke.
Also ja, es hat Spaß gemacht. Und das haben ja nicht viele gemacht, also so Computersprache, oder? Dann in Songs eingearbeitet, oder?
Nee, ich glaube nicht. Damals nicht, nein. Also das Einzige, was ich mich erinnere, ist, dass es mal früher ein Hit, das heißt, der Computer Nummer 3 sucht für dich den richtigen Boy.
Ja.
Oder natürlich, ich meine...
Michael Schanze.
Was war mit Michael Schanze?
Michael Schanze hatte mal einen deutschen Schlager. Gut, das ist ja auch dein Hit hier mittlerweile. Schalt mein Herz auf Empfang. Und der ist in der ZDF-Hitparade mit so einem kleinen Roboter aufgetreten.
Nein, das kenne ich nicht.
Komm, schalt dein Herz auf Empfang. Irgendwie, ich krieg's nicht mehr hin. Und der ist mit so einem kleinen Roboter aufgetreten.
Okay, das muss ich, da weiß ich, was ich nachher
aber
tue.
Das waren so 70er Jahre, weißt du? Also,
ja.
Schalt dein Herz auf Empfang.
Das.
Schalt dein Herz auf Empfang. Ach, da habe ich sogar das Plattencover für dich. Da ist er sogar.
Nein.
Jetzt beginnt es auch, glaube ich, gleich mit dem Refrain.
Schalt mal dein Herz auf Empfang.
Geil, geil,
geil. Das ist
nicht, dass ich das covern muss. Jetzt.
Da siehst du den mit einem kleinen Roboter neben sich.
Super, ne? Ich find es toll. Ja, ich mein,
aber Roboter ist nicht Computer, also das ist schon was anderes.
Nein, aber tatsächlich, also da kann ich nicht unerwähnt lassen natürlich, dass ihr auch sehr von Kraftwerk geprägt wurde, sage ich mal. Also, aber es ist natürlich sehr ernstzunehmend, ja. Und wir haben das natürlich bis auf die humoristische Art und Weise verarbeitet, das Thema. Und Kraftwerk, die sind natürlich die absoluten Pioniere, was das angeht.
Die du gerade erst gesehen hast, du trägst ein T-Shirt.
Ich habe tatsächlich gerade die Menschmaschine.
Und das ist ganz frisch, das Shirt, das merkt man.
Das habe ich
kaum gewaschen.
Das ist, ja, also, ja, es ist... Hoffentlich sieht man es nur und riecht nicht.
Es ist schon einmal gewaschen.
Ich weiß es gerade
nicht. Denn es sieht so aus, als sei es noch nie gewaschen worden. Denn es sieht so frisch aus.
Ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt das zweite Mal an oder sowas jetzt gerade. Okay. Weil ich habe das jetzt gerade erst auf der Jazz Open. Beim Jazz Open waren ja Kraftwerk da, was für mich wow war. Es gab wirklich wenig Bands, die ich vergöttert habe und nicht live gesehen habe. Ja. Kraftwerk waren auf der Liste und jetzt waren sie da. Und es war... erwartet gut, ein Ticken besser als erwartet sogar, fand ich. Also so. Ich habe viel erwartet und es kam noch mehr.
Nächstes Jahr das Modul beim Jazz Open. Beim Jazz Open.
Weißt du, das wäre überraschend.
Ja, Kraftwerk konnten nicht, aber ja, also ihr habt dann eine verrückte Zeit durchlebt, ne? Ihr wart dann Popstars. Also,
ja,
wir waren dein Gesicht war nicht in der Bravo. Es waren immer nur die Gesichter der beiden anderen in der Bravo. Wie gewurmt hatte ich das? Also du hast es ja schon angedeutet, aber in deiner Stelle denke ich, auf der einen Seite, ihr habt ein bisschen Geld verdient, das Ding ging durch die Decke und wer weiß, was da später ja noch alles kommen würde. Aber eigentlich würde ich mich in den Arsch beißen. Eigentlich würde ich mich ärgern. Eigentlich würde ich denken, Ich hoffe, die nächste Nummer ist nicht mehr so erfolgreich. Ich muss ein nächstes Projekt starten und dann nehme ich mein Gesicht.
Naja, also tatsächlich, es war ja wirklich so wie Autobahnfahren mit 250, ja, dann nimmst du den Blick nicht von der Straße. Ja, ja, und das war so ein bisschen das Gefühl damals. Und es war für mich auch dann normal. Und ich habe das einerseits genossen, ja, dass ich ganz normal mit meiner frisch angeheirateten Frau damals, 97, ja, einkaufen gehen konnte und alles normal machen konnte, ja. Aber andererseits auch so, ja, wenn du zu deinem eigenen Konzert übers Bändchen diskutieren musst, ob du Backstage darfst, und es dir keiner glaubt und so. Und ich habe zum Beispiel auch eine Sache erlebt. Ich stand vor einer Großraumdiskothek draußen, wollten halt rein, auch alles kein Problem, wir kamen ja auch rein. Und von drinnen, ja, höre ich, dann kam der Sound raus und es läuft Computerliebe, ja, und ich wollte reingehen und gucken, ja, wie die Crowd ausrastet, weil es war für mich immer noch so eins der größten Träume. Also ich habe diesen alten doofen Rockstar-Traum, ja, ich wollte immer, dass ich irgendwann ein Lied mache und die Crowd rastet aus, am besten sogar mit mir laut mitgerölt, ja, und da war dieser Moment, ja, und da dachte ich mir so, ja, ich brauche dem Türsteher jetzt nicht sagen, ob ich vor darf, weil das ist mein Lied. Es glaubt, die holen mir die weiße Jacke. Also weil das war nicht Internet und so, guck mal hier, ich bin der Autor, sondern das, ja, natürlich, ja, und ich bin Madonna. Weißt du so? Ja.
Und dann so schön mit dem langgestreckten Arm weggedrückt.
Ja, es ist recht.
Hey, Bubi.
Ja, genau. Jetzt kommst du nicht mehr rein. Falsche Schuhe. Das. Nein, also es war, das erträgst du einfach, alles gut, ja. Und aber im Nachhinein ist es schon so ein Ding, wo ich mit mir mitgeschleppt habe, jetzt auch so über die Jahre, dass einfach keiner weiß. Doof. Ja, so. Und deswegen, als jetzt das Comeback dran stand, dann, und ich weiß ja auch schon, was wir machen wollen. Also wir haben ja schon viele Sachen im Köcher oder relativ weit fertig und das Modul wird, sag ich mal, das Modul bleiben, ja, aber wir haben auch noch weitere Sachen, die, ja, so, nicht kredibiler sein, würde ich gar nicht sagen, ja, weil das wäre auch doof. Nee, aber die das Modul, also wer das Modul kennt, es gab immer zwei Seiten von das Modul. Es gab die kommerzielle Seite,
ja,
und es gab die etwas künstlichartigere Seite, so mit das Fräulein vom Amt und solchen Titeln, ja, die drauf waren. Und wir haben für das neue Album, würde man damals sagen, ja, für unsere neuen Songs, haben wir auch beide Seiten wieder und darauf, worauf ich richtig Bock habe. Also ja, so mit auch ein paar technischen Finessen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, also dann Jasmin und ich, war klar, dass wir auf die Bühne gehen, und dann habe ich zum Felix gesagt, so, also eigentlich, ne, fände ich es richtig geil, wenn wir das richtig nochmal richtig starten würden. Hast nicht auch Bock?
Ja.
Und er hat natürlich auch wahnsinnig vollen Terminkalender mit seinen ganzen Sachen, die er macht.
Der ist heute auch noch richtig Produzent, hauptberuflicher
Produzent.
Er ist
tatsächlich, habe ich gerade erfahren, der deutsche Produzent mit den meisten Top 100 Platzierungen.
What?
Ja. Also, das ist daraus geworden. Aber das passiert, wenn man viele Jahre lang weitermacht.
Mhm.
Und da waren ja auch Sachen wie dabei wie Blue Lagoon und was weiß ich. Und jetzt seit
Paula, oder wer war das? Paula?
Blue Lagoon? Blue Lagoon war,
ach so, nee, später,
war Break, ne?
Blue
My Stride.
Blue war Paula.
Ja, genau. Break My Stride war so ein Radio-Hit, ein Cover.
Ja,
so
Matthew
auch,
Stride,
Matthew Wilder.
Genau.
Und das war, und später sind wir dann ja in Schlager eingestiegen. Also das war ja so ein Ding, was, ich habe auch eine lange Talsohle gehabt, musikalisch. Ja, also das war
auch
ja
Ende der 90er dann schon, als plötzlich das Modul dann irgendwie nicht mehr gezündet hat.
Genau, da gab es bei Modul ein paar riesengroße Marketing-Desaster. Ja,
wie zum Beispiel?
Also wir hatten nach dem zweiten Album eine Orientierungsphase und Felix und ich, wir wollten eigentlich moderner werden. Ja, wir haben dann Titel gemacht, der ist The Robots Dance Again, ja, mit so Breakbeat und elektronischer und so weiter, aber dann hatten wir Meinungsverschiedenheiten mit der Plattenfirma gehabt, die wollten, dass wir das klassische, das Modul bleiben, schnell Coverversionen und so gespielt, und da haben wir eine Coverversion gemacht von Ich Will, von UKW, ja, und
den kenne ich gar nicht mehr, Ich Will.
Ja, das war dann mit der dritten Sängerin, ja. Ich will, was mir gefällt, ja, ich will. Was mir gefällt. Und so. Das war UKW, NDW.
Klingt gut, ja.
Von, aus der NDW damals.
Was war der größte von UKW?
UKW, Sommersprossen.
Sommersprossen.
Genau, und
ich bin ja so verschossen.
Genau, richtig.
In deine Sommersprossen.
Witzigerweise hab ich ihn jetzt auch wieder getroffen, mehrfach auf so Shows, ne, als ich dann mit Markus Mörl unterwegs war und
also ja, UKW. Und so.
Ja, ja, genau, habe ich mal kurz persönlich kennengelernt, und so, was für mich ein Highlight war, auch wenn er keine Ahnung hat, wer ich bin und so weiter, aber für mich war es natürlich, Hubert K. zu treffen persönlich, so ein großer Fan-Moment, weil, also, vielleicht ein eher unbekanntes Lied, aber für mich das vielleicht eins der absoluten Lieder der 80er ist, wenn der Mond die Sonne berührt, also von Hubert K. Das ist so mein Soundtrack meines Lebens, ist eins der wichtigsten Lieder. Und dann, abgesehen davon, dass ich damals nicht wusste, aber heute weiß, dass er auch hinter Maria Magdalena steckt und hinter den ganzen großen Sandra-Hits, ja, und so weiter. Und also wirklich, wirklich mega Hits geschrieben hat damals, ja, auch mit diesem Cretou-Team und so weiter. Ja, okay. Und für mich war das so, wow, ich hallo Genie, ja, so. Und aber jedenfalls das Modul, wir hatten damals eine Monster-Marketing-Kampagne am Start, das Modul präsentiert die Bravo-Hits. Das war wirklich was. Oh. War in der Zeit von Bravo Hits, Bravo TV, mega Ding. Und damit, weil damals.
Was heißt, das Modul präsentiert die Bravo Hits?
Also wir haben praktisch gefeatured. Wir waren in jedem Werbespot drin zur Bravo Hits Compilation. Wir haben, da war, glaube ich, eine Foto-Love-Story drin. Wir haben Bravo TV gehabt. Wir haben wirklich der ganz große Marketing-Ausschlag war geplant. Und.
Aber seid ihr in der Foto Love Story aufgetaucht, oder?
Also, nee. die Sängerin von damals, genau.
Ach,
die Sängerin
schon? Von damals, okay.
Genau. Also mit einem Nachfolger vom Dirk, den wir damals hatten und so weiter. Es gab einen Restart, weil unsere Frontleute waren weg, beide. Wir waren immer noch nicht auf der Bühne, warum auch immer.
Und die Plattenfirma wollte auch nicht, dass ihr jetzt auf die Bühne kommt.
Nee, ich glaube, dieser Moment war auch abgefahren. Ich weiß es auch nicht genau. Ich kann mich nicht dran erinnern, tatsächlich, an die Emotionen von damals. Ich weiß nur, okay, wir wollten eigentlich erneuern, elektronischer werden, also arty werden ein bisschen. Und die Plattenfirma wollte, dass wir 170 BPM und Vollgas und NDB-Cover. Haben wir auch gemacht, fanden wir dann auch gut. Ja, und wir haben sogar eine Sonderversion gemacht damals. Es gab eine, ja, ich will die Bravo-Hits-Version und eine, ja, ich will Super RTL, weil das war der Werbepartner. Und auf die Bravo-Hits sollte die Sonderversion kommen, ja, ich will die Bravo-Hits. Ja, damit die Sales von der Single nicht kaputt gehen.
Wegen also der Song hieß wirklich so.
Ja, was mir gefällt, war die Single. Ja. Und es gab eine Sonderversion aus dem Werbe.
Ich will die Bravo-Hits.
Genau, aus dem Werbeclip. Mhm. Also es war wirklich, also was man heute sagen, Kommerzbombe pur mit Zuckerguss. Ja, ja. So. Und dann passierte ein Ding nach dem anderen. Die richtige Single-Version war auf der Bravo-Hits drauf. Also nicht die Sonderversion, sondern die echte Single-Version. Weil damals war es wirklich so, wenn es auf der Bravo-Hit drauf ist und noch nicht in der Hitparade ist, das macht dir die ganzen Verkäufe kaputt, weil jeder hatte die Bravo-Hits, da kauft er sich die Single nicht mehr.
Richtig.
So. Und unsere Platte stand nicht im Laden. Da habe ich jetzt alles so am Rande mitbekommen damals, ne? Also es wurde mir dann auch erzählt. Und die Platte stand wochenlang nicht im Laden. Lieferschwierigkeiten, Vertrieb, irgendwas durcheinander gekommen. Ich weiß nicht, was passiert war. Jedenfalls hatten wir wochenlang massives Marketing und die Platte stand nicht im Laden. Dann war die Kampagne zu Ende und ein, zwei Wochen später oder sowas stand dann die Single einsam und verlassen im Laden, was keiner mehr gekauft hat, weil sie ja schon auf der Bravo-Hits war. Und dann hieß es, zieht nicht mehr, Modul ist durch und so weiter. Und das war dann die letzte Single von das Modul.
Oh, das ist ja ernüchternd, oder? Und das kommt plötzlich von heute auf morgen.
Bam, richtig, Ende.
Okay.
So, und ja, dann neu orientiert, dann wieder Mühe gemacht, Hits zu machen.
Wie leicht ist es dir gefallen, dich neu zu orientieren? Sozusagen Krönchen aufsetzen und weiter. Klingt so einfach.
Naja, sagen wir es mal so.
Manche abgecancelt dann erstmal.
Dieses Projekt war vorbei, was ich schade fand. Aber wir hatten ja viele andere neue Projekte, an die wir geglaubt haben. Mhm, nur dran glauben hat halt nicht gereicht. Ja, es hat dann nicht funktioniert. Das meiste ist immer so auf der Zielgeraden gescheitert oder irgendwas oder dann doch nicht. Und
hattet ihr eine Plattenfirma, die aber auch Interesse hatten an den neuen Projekten?
Ja, es ist, das war auch immer alles da. Und zum Beispiel, aber es war immer so, dass wir hatten was und dann ist was passiert. Ja, ich hatte zum Beispiel einen Song über die Börse. Ja, das ist nie veröffentlicht worden, ja. Und so wirklich ein Börsenhit damals, ja. Und dann kam der Crash, weil das damals war diese Dotcom-Blase und so weiter, ja. Und dann mittendrin, das war so ein auch ironischer Song darüber, so, ja, so, ich werde reich, übrigens. So,
mit deiner richtigen Stimme?
Nee, es war für jemand anderes geschrieben. Also okay. So für ein Projekt. Und ja, und dann Börsencrash und das Ding war praktisch eigentlich sowas wie gesigned und alle euphorisch und dann so, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, wir haben so viele Leute Geld verloren und so. Also, solche Kleinigkeiten. Das ist dann immer passiert und dann war auch der Magic Moment vorbei. 2000 ist einfach auch viel passiert. 2001 war ja dann 11. September.
Ja.
Ja, und die Party war over. Die Party war durch, gefühlt dann so.
Und du hast dich neu orientiert und hast erst mal wieder in einem Beruf gearbeitet.
Ja, oder, ich habe dann tatsächlich.
Oder noch gelernt dann erst nochmal. Ja, du bist genau. Ja, Medien. Was warst du, Medien?
Oh, ich habe alles Mögliche mit Medien gemacht.
Hast du nicht Mediengestalter auch mal gemacht?
Genau, das war.
Und dann später Pädagoge auch noch.
Genau,
ne?
das war. Ursprünglich, ich habe damals also ein bisschen so, ja, Musik gemacht, wie gesagt, auch war mit Thema Musikverlag so ein bisschen, ne, und dachte mir, studierst du doch vielleicht nochmal, machst Verlagswesen und so, aber dann war ich dann so bei der Studienberatung und so weiter. Ich war ja so Ende 20, ne, was macht man da Sinnvolles? Und die haben da so ein Projekt gehabt dann von der EU und so weiter, hey, mach Mediengestalter, Bild und Ton, die sind Monster gefragt und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, hast du den Jingle für SWR gemacht?
Den hattest du zu dem Zeitpunkt schon gemacht?
Den hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gemacht. Ja. Und ich dachte mir so, ja, gehst du mal auf die andere Seite, ja, und machst irgendwas mit Radio. Vielleicht hast du irgendwann eine Hitparade zu machen, keine Ahnung. Also das war mein logischer Gedanke, ich möchte da weitermachen, wo es mir Spaß macht. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und auch fertig. Und dann habe ich gemerkt, so ist es ja gar nicht so einfach. Ne? Und weil ich war halt einfach, sage ich mal, für die Privaten zu alt. Ja, und einfach also beim Öffentlich-Rechtlichen, dann wäre es gut, wenn du die Ausbildung halt auch schon da machst. Ne? Und das habe ich halt nicht gemacht. Und, und dann war ich halt auf so einem Niemandsland und habe dann wieder Musik gemacht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich so, meine Frau kommt aus dem Schlagerbereich. Also meine Frau kommt wirklich aus einer Schlagerfamilie. Ah. Ihre Oma und Mutter und Tante, die waren so ein volkstümliches Trio, Geschwister Kuhn damals, die waren auch bei Peter Frankenfeld in der Sendung und so.
Das ist lustig.
Meine Schwiegermutter war lange beim SWR und bei Ariola, ja, und also meine Frau wurde dadurch geprägt, ja, und
okay, die ist und mit Schlagern.
Sie ist mit Schlagern aufgewachsen, richtig.
Aufgewachsen.
Und natürlich auch mit Wave als Kontrapunkt dazu, ja, so. Das, ja.
Und deine Module haben ja verrückt gespielt, während deine Module verrückt gespielt haben,
ja,
oder?
Ja, das war.
Also es war ja während das Modul. Hast du sie noch kennengelernt?
Noch davor. Also ich habe, es ist davor. Wirklich, es ist eine abgefahrene Geschichte, das kann ich wirklich sagen.
Ja, erzähl ganz kurz. Wo hast du sie getroffen?
Okay, das ist, ganz kurz ist schwierig.
Okay.
Also jetzt, mit im Kopf, kleine Maus, ich klick dich an. Daten im Internet. Gab es damals noch nicht.
Ja.
Es gab damals nur Daten in Zeitungen. Kontaktanzeigen.
Annonsen.
War mir natürlich viel zu peinlich. Ich war schon länger Single. Aber ein Kumpel von mir, der hatte ein bisschen Erfahrung mit so Zeitungsdates und so weiter. Und wir waren damals, in Stuttgart gab es die Backwand-Disco Zauber der Buddha und da war Single-Party. Also ich war mit meinem Kumpel da auf der Single-Party und da gab es einen Stand von der Prinz-Zeitung, heute
Stadtmagazin.
Heute kostenlos Kontaktanzeigen aufgeben. Ja? Und mein Kumpel Daniel hat dann gesagt, hey komm, lass uns da was machen. Ja, und ich so, nee komm, das ist mir unangenehm, das ist doof. Und so. Und dann, nee komm, ey, kostet doch heute nichts und so weiter, mach mal zusammen was. Ja, und ich habe gesagt, hey, wenn wir sowas machen, aber dann bitte nicht so ernst, dann lass uns dann irgendeinen doofen Spruch machen, wie zwei totale Flaschen suchen zwei hübsche Dosen zum Recyceln. Ich weiß nicht, wie der mir gerade dem, ja, ich habe es nur zum Spaß gesagt.
Und damals warst du mit Recyceln ganz vorne.
Ja, ja.
Also.
Wahrscheinlich, ja, genau. Ja, und ich habe den einfach rausgehauen, bin weitergelaufen, ja, und dann drehe ich mich um, sehe, wie er den Zettel reinwirft.
Ja.
Und ich sage, das hast du jetzt nicht gemacht. Und du grinst nur, ja. Und er, wirklich crazy, er hat seine Telefonnummer angegeben. Also alle haben Chiffre damals gemacht und er hat seine Festnetznummer dazu angegeben. Ja, okay, vergessen das Thema. Es war 94, es war WM in den USA, es war Deutschland, Südkorea. Und ruft mich Daniel zu Hause an, sagt so, was machst du heute Abend? Ich so, weiß ich noch nicht, was Deutschland Spiel gucken. Ja, zwei Mädels wollen mit uns das Spiel gucken. So, was, wie? Ja, es hat sich gerade eine auf die Annonce gemeldet. Wieso, kommt doch erst morgen raus. War folgendes, tatsächlich, die Prinz wurde für Abonnenten einen Tag früher, glaube ich, geliefert. Und meine Frau hatte auf einer Single-Party ein Prinz-Abo gewonnen. Ja, damals. Und ja, jedenfalls saßen die wohl da und haben sich überlegt, wen können wir heute Neues, können wir Leute kennenlernen. Und es war halt nur eine Annonce drin mit Telefonnummer. Alles andere war Chiffre. Also hat die Freundin von meiner Frau, also wir beide sind eher so ein bisschen die schüchterne Abteilung, die anderen waren ein bisschen die Draufgänger, hat diese Freundin von meiner Frau bei meinem Kumpel angerufen mit den Worten, mit welcher Flasche spreche ich denn bitte? Ja, so. Und dann haben wir uns dann für den Abend verabredet, zum Spiel gucken. Die anderen beiden haben sich zu Tode gelangweilt, ja, und ja, wir hatten einen schönen Abend, der ging dann bis um fünf, wir haben uns unterhalten damals und danach noch und haben dann Telefonnummer noch ausgetauscht und ja, uns dann kennengelernt und das war, wir kamen es gerade so, ja, ich hatte damals eigentlich keine Kohle, nichts, also das war also Studentenleben so ein bisschen gefühlt und eine Woche später war Platz 44 mit Born Crazy. Also das war, ich habe gesagt, meine Frau hat mich noch vor dem ersten Hit kennengelernt, weil es ich sehr schön finde.
Ja, das stimmt, dann weißt du,
nicht
es
mit
ist
dem Hit,
echt.
Genau, ja, sie, hat einen erfolglosen Musiker gedatet und hat dann mit mir alles erlebt tatsächlich. Ja. Aber wir haben uns über eine Annonce kennengelernt, ja, damals noch richtig analog und die Annonce habe ich heute noch. Ich hab die heute noch tatsächlich.
Eingerahmt.
Ich hab die noch in meinem Archiv und ich habe die gescannt und ich habe sie digital und
ach, ja, krass. Das ist also sie hat diese ganze Zeit miterlebt, auch die erfolgreiche Zeit, das Modul, dann bist du umgestiegen und ja, mittlerweile als Comedian, Kabarettist, Liedermacher bist du unterwegs. Ihr habt bald eure Tour 80er, 90er Generation XY. Was machst du da zum Beispiel auf dieser Tour? Also, singst du ernsthaftere Dinger oder macht dir ein bisschen, macht dir 170 BPM?
Also, ich muss jetzt dazu sagen, es sind zwei Shows, mit denen ich jetzt unterwegs sein werde.
Ja.
Ich habe ein Soloprogramm, das neue, das heißt Generation XY, die 80er, die 90er und das Leben heute. Und das ist eigentlich, ja, eine Mischung aus Biografie.
Verstehe.
Ja, also Anekdoten aus meinem Leben und auch natürlich so Walking Down Memory Lane, wie es so schön heißt, ne? Also ist natürlich, bin natürlich musikalisch geprägt, ja, aber ich habe auch ein ganz normales Leben gehabt, ja, also ich bin auch so mit dem Versandhauskatalog aufgewachsen und solche Sachen, ja, und
das schöne Mädchen von Seite 1.
Das schöne Mädchen von Seite 1.
Was für ein Song.
Ja. Und Seite.
Das will ich haben und sonst keins. Du kennst ihn, oder?
Ja, aber
Howard Carpendale.
Ja, ich überlege.
Das schöne Mädchen von Seite. Das schöne Mädchen aus dem Versandhaus. Das will ich haben und sonst geil.
Ja, ich habe das tatsächlich damals aber eher mit der Bild-Zeitung in Verbindung gebracht, als noch das Seite 1-Mädchen kam.
Ah, okay.
Ja, also mit dem Versandhaus. Ja, also zum Beispiel also Versandhaus, ne, Katalog, das war für mich immer so das Buch der Wünsche. Ja, immer an langweiligen Sonntagen, wo man zu Hause hing, ja. Und wenn die Hitparade vorbei war, dann war noch viel Sonntag übrig, ja.
Und Frauen in Bikinis. Das muss man ja auch dazu sagen. Frauen in Unterwäsche.
Wir hatten damals keine Internetseiten ab 18. Wir hatten Seiten 247 Unterwäscheabteilung, ja. Die schon dann, also je nachdem, welche Seite hat schon ein bisschen so sexuelle Orientierung geholfen und so weiter.
Klar.
Und Dr. Sommer zum Verarbeiten dann.
Natürlich.
Und ja, das sind so die Erinnerungen, die ich an die 80er und 90er habe. Aber natürlich auch mein Leben heute als jemand der Gen X, ne?
Ja,
ich bin als Baujahr 71, Generation X und Y, hab die 80er miterlebt, wie gesagt, als Teenager, die 90er für die Millennials als eben das Modul und so Sachen, ja, und das ist so ja unser gemeinsames Thema Generation XY.
Ja.
Und das ist mein Solo ab September,
genau,
also startet jetzt Mitte September.
Solo.
Genau, Mitte September geht es Solo los mit den ersten Vorpremieren und dann habe ich jetzt im September auch noch eine andere Show, auf die ich mich sehr freue, die heißt Baby One More Time, die 90er Show.
Richtig, Baby One More Time.
Da moderiere ich, bin ein bisschen der Host, Moderierer und mache Stand-up zum Thema 90er Jahre und wir haben noch einen anderen Comedian dabei, einen Gast, auf den ich mich sehr freue, das ist nämlich ein Star vom Hintergrund, auch jemand, der wahnsinnig viele Hits gemacht hat, aber vom Gesicht her gar nicht so bekannt ist, Nosy Katzmann ist dabei.
Mhm.
Nosy Katzmann, also in der Musikbranche ist das ein Mega-Name.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele Leute...
Das ist auch so ein cooler Name, Nosy Katzmann.
Ja,
aber woher kennen wir den? Nosy Katzmann, was macht der? Was macht Nosy?
Der hat ungefähr alle Hits der 90er geschrieben.
Hey.
Also, der war der kongenale Partner damals von Thorsten Fenslau. Thorsten Fenslau hat...
In Frankfurt,
80er.
Mit, hier Culture Beat und so? Nee, oder was?
Ganz früh Culture Beat, da gab es auch schon Sachen wie Erdbeermund und so weiter. Ja. Und dann natürlich der Mega-Hit Mr. Vain. Ja, ist auch von Thorsten.
Der verstorben ist.
Der verstorben,
das ist
sehr früh durch einen Autounfall verstorben.
Ja.
Und Nosy Katzmann ist der Songwriter dazu. Und von More and More, Captain Hollywood, Right in the Night, Jam and Spoon und wirklich viele andere Titel. Also Ende 80er und weite Teile der 90er ist praktisch jeder große Hit aus Deutschland kam. Sehr häufig ist Nosy Katzmann dahinter. Und der ist Gast in dieser
macht
Show.
Der Comedy jetzt?
Nein, dann ist Comedy,
so,
das ist mein Talkgast.
Der ist mein Talkgast für die Musik.
Genau, ja,
und ich dachte jetzt schon, du hattest gesagt, so ein Comedian aus der zweiten Reihe, den man als solchen gar nicht kennt.
Comedian,
nein,
nicht Comedian.
Nein, das habe ich falsch verstanden.
Ja, der ist ein Gesicht aus der zweiten Reihe.
Ja.
Der tourt auch mit seiner eigenen Show so ein bisschen, wo er auch seine Lieder vorstellt, die er da gemacht hat. Und ihn habe ich als Gast da. Dann habe ich eine Band dabei, Fool's Garden mit Lemon Tree.
Natürlich.
Der Monster-Hit aus Baden-Württemberg.
Peter.
Weltweit,
ja,
genau.
Natürlich, super.
Super nette Jungs. Macht mir auch wahnsinnig Spaß. Wir sind dann natürlich damit unterwegs zusammen, also als Klassenfahrt und es macht mega Spaß.
Ja.
Und wir sind mit das Modul mit dabei. Ja, also Felix und Jasmin sind dabei und wir machen auch ein Modulset da.
Es wird nicht langweilig. Und zwischendrin hast du aber auch mal so die leiseren Geschichten, auch als Liedermacher. Dein letztes Programm war Endlich Minimalist. Damit holst du mich ja ab.
Ja, tatsächlich.
Ich habe versucht, wirklich neulich endlich mal bücherlos zu werden, weil ich mich erdrückt fühle. Auch ich habe Marie Kondo mal bei Netflix dann vor ein paar Jahren gesehen und finde es sehr faszinierend, diesen Effekt des Minimalismus, weil es plötzlich wirklich befreit. Und wann bist du auf das Thema gekommen? War das bei dir?
Also bei mir ist tatsächlich, ich war immer der kreative Chaot. Ich hab's als Teenager, war's mir wurscht. Was mir hilft, heute meine Kinder zu verstehen, wenn deren Zimmer so aussehen wie meins früher. Ja, aber gerade wenn man viel im Kopf hat und viel drumherum, es hat mich unfassbar gestresst und ich wusste nicht warum. Ich wusste es nicht. Mhm. Ja, ich hatte das einfach so ein Gefühl gehabt, vom Leben werde ich, von meinem eigentlichen Leben trennt mich eigentlich nur mein ganzes Chaos. Ja, und dann habe ich eine Doku gesehen, dies Minimalism, also von den Minimalists aus den USA. Netflix nachts irgendwann konnte ich pennen und das hat mich so geflasht. Dieses Gefühl, so, boah, diese Leichtigkeit. Aber ich habe wirklich dann den Moment gehabt, so, that's it. Das ist das, was mir fehlt. Und ich habe dann einen völligen Ausmist-Minimalismus. Aber es ging noch weiter. Es ging also das Thema Nachhaltigkeit war dabei, das Thema Ordnung, das Thema Classics zu besitzen, nicht diese Wegwerfgesellschaft mitzumachen. Und es war natürlich die Zeit von Fridays for Future, das war die Zeit vor der Pandemie, wo es uns ja eigentlich sehr gut ging. Ja, es war nochmal so ein High, wo es vielen sehr Leuten auch wirtschaftlich gut ging und alles. Und
kurioserweise geht es uns heute auch noch ganz gut eigentlich.
Ja.
Es wird nur immer so schlecht geredet, aber eigentlich geht es uns heute auch noch.
Oh, das ist ein großes Thema bei mir, weil also bei dem Ganzen früher war alles besser geredet. Also wo ich wirklich auch mein Programm drauf eingehe. Also früher war nicht alles besser, früher waren die Nachrichten besser.
Früher waren Nachrichten weniger. Es gab weniger Nachrichten und nicht 1:1.
Es war Information, nicht Emotion. Ich bin aufgewachsen mit den Nachrichten um 20 Uhr, wo ein meistens Herr in wechselnd breiten Krawatten mir Informationen gegeben hat. Morgens gab es die Zeitung mit den Nachrichten von gestern und dazwischen war weltuntergangsfrei. Ja. Und jetzt ist alles Emotion. Ja. Was weiß ich, jede Kleinigkeit ist eine Nahaufnahme von einer Leiche mit Musik drunter. Also es fing an mit damals, was natürlich prägend für eine ganze Generation ist, 11. September mit Enya. Ja.
Mhm. Only you, only time.
Only time, wo wirklich, sag ich mal, auch ich war das natürlich, für mich ist das ein wahnsinnig prägender Soundtrack, das Lied, kann ich nicht mehr ohne die Bilder sehen. Ja. Aber jetzt ist das Gefühl, wirklich jeder Sack Reis in China, der umfällt, ist gleich eine Börsennachricht und mit Soundtrack drunter und Emotionen und wie reagiert die Börse.
Ja, ich weiß, also, früher haben wir die Kirche noch im Dorf gelassen, jetzt nicht mehr.
Ja, das macht was mit einem. Und zwischendrin die ganzen Feeds, wo im Prinzip dich die ganzen Tag einer anschreit, du bist ein Loser, wenn du um 6 Uhr morgens nicht in die Eistonne steigst und dazwischen auch in der Eistonne noch irgendwie Krypto tradest und so weiter. Ja, also es ist Stress pur. Ja, natürlich hat man das Gefühl und dann kommt auch noch die ganze Zeit irgendwie für Gen Z, die, wo ich mir wirklich denke, die Armen, die wachsen ja wirklich in einer eigentlich guten Welt mit ganz schlimmen apokalyptischen Nachrichten auf, wo denen im Prinzip den ganzen Tag gesagt wird, ihr werdet keine Rente haben, KIs wird eure Jobs wegnehmen, aber auch wurscht, weil ihr werdet keine Umwelt mehr haben und sterbt sowieso 2029 im Weltkrieg, was ja scheinbar verabredet ist, dass die sich die Rente jetzt schon nehmen wollen und sagen, arbeiten tue ich vielleicht, wenn ich alt bin, verstehe ich.
Nee, es ist nicht schlechter als früher. Wir nehmen es nur auf jeden Fall anders wahr.
Das ist die große Tragik gerade.
Und da fiel dein Minimalismus, Begeisterung natürlich so ein bisschen so in diese Zeit, aber du hast es durchgezogen.
Also tatsächlich.
Was hat denn funktioniert bei dir? Was hat besonders gut funktioniert?
Also ein Tipp, den ich wirklich allen geben kann, die Bock drauf haben, ist beim Ausmisten und Aufräumen Podcast übers Ausmisten und Aufräumen hören. Das ist wahnsinnig toll, wenn man währenddessen im Mindset bleibt. Das war meine große Hilfe. Aber tatsächlich, also ich bin am Anfang wirklich allen auf den Sack gegangen damit. Also meine Frau und so, du mit deinem Minimal und so weiter. Weil, und ich habe dann bei mir angefangen, persönlich, ich habe dann so meine Sachen aus dem Regal geräumt. War dann so das Regal schön leicht und so weiter. Und dann haben wir angefangen, meine Familie Sachen reinzuräumen, was dann Schachmatt ist, weil die kannst du nicht wegschmeißen, die Sachen. Ja, und ich habe dann, der Moment, wo es dann gekippt ist bei uns zu Hause tatsächlich, war, als ich meinen Kleiderschrank gemacht habe. Weil ich habe dann für mich, ich habe ja alles behalten, also richtig aus der Kategorie, da wächst du nochmal rein, die Kilos nimmst du nochmal ab und es kommt alles wieder in Mode.
Also lass mich kurz nachfragen. Du hast wie Marie es ja sagt, du hast alle Klamotten in einem riesigen Berg aufs Bett geworfen, hast jedes Kleidungsstück in die Hand genommen, hast geschaut, ob es dich glücklich macht. Does it make you happy?
Ja, das ist Vicky happy.
Das, ja, nein, genau, wie das sagt so, sie immer?
Macht das, was macht sagt das Ching.
Was ist, ihr, Ching. Macht das so was, so. Was ist ihr Satz? Was sagt sie immer? Sie sagt irgendeinen anderen Satz, den ich nicht mehr hinbekomme. Okay, wenn es einem nicht gefällt, soll man sich bedanken und weg damit. Ja. Und wenn es dich aber glücklich macht in der Sekunde, dann darfst du es einräumen. Und dich hat aber viel glücklich gemacht.
Das war so ein Problem. Ja, also das ist... Ja, man ist ja mit den Sachen verbunden. Ja. Man ist ja mit der Erinnerung verbunden, mit der Hoffnung, wieder so schlank zu sein. Wieder Hoffnung, wieder so jung zu sein.
Aber macht es dich glücklich?
Natürlich macht es einen nicht glücklich, wenn man einen Kleiderschrank aufmacht und das Zeug mobbt einen. Du wolltest doch abnehmen.
Dann weg damit.
Ich habe dann tatsächlich dann angefangen, was glaube ich jeder, das ist so dieses Initiationsritual, wir haben ja schwarze T-Shirts gekauft, ja, weil jeder Minimalist schwarze T-Shirts trägt offensichtlich und weiße kann ich mir figürlich gerade nicht leisten. Ja, aber... Also das Schwarz. Aber ich habe tatsächlich, es war gar nicht Marie Kondo bei mir. Bei mir war so richtig prägend, war Courtney Carver, heißt sie, glaube ich.
Kenn ich.
Project 333. Das ist so, ist eine Amerikanerin, die hat, ich glaube, die hatte tatsächlich Probleme mit MS und so weiter. Und das, die hatte Schübe durch den Stress, ja. Und die hat dann wirklich alles runter reduziert. Und die hat für sich so eine Methode gefunden, die hat gesagt, sie braucht 33 Teile für 3 Monate im Schrank, ja. Deswegen Project 333, 33 Teile für 3 Monate. Die Hilfe war es, ich musste nicht alles wegwerfen. Ich durfte es auslagern, ja, im Dachboden oder sowas, ja. Und man hat wirklich sich überlegt, was passt zu was. Mhm. Ja, dass man so ohne Classics so ein bisschen, ja. Und ich habe dann meinen Kleiderschrank nach Project 333 gemacht. Mhm. Ja, meine Frau dann so, na, wie hast du das gemacht? Also wie hast du es denn getriggert? Ja, so, das hat so Bock gehabt.
Was ist das untergliedert auch nach Hosen? Also 7 Hosen, 10 T-Shirts oder ist das nee, egal?
Das kann jeder machen, wie er will.
Okay.
Dann zählen halt aber auch so Gürtel, Schuhe und so weiter zählen auch dazu. Auch dazu. Ja,
also, ein Schuh ist ein Teil oder?
Nee, 2, glaube ich.
Oh, das kam das so. Okay, deine Frau fand es richtig gut.
Ja, sie fand es gut, wie es aussah. Ja, und dann hat sie es auch, habe ich erklärt, wie ich es gemacht habe. Und dann hat sie es auch probiert. Und dann, ich weiß noch, original, das klingt eigentlich wie eine Pointe, aber original Bossis zu Hause. Da steht die vor ihrem Schrank, ja, und dreht sich um und sagt, meinst du, man kann auch 444 machen? Ja, kann man auch 444 machen? Weil so, der Winter ist doch eh nicht mehr, es sind eigentlich nur 3 Saisons und so weiter. Also für stimmt. 4 Monate 44 Sachen. Und dann dachte ich, also mach, wie du willst. Ja, also... Aber das hat wirklich, das machen wir bis heute tatsächlich, jetzt nicht mehr ganz so päpstlich, jetzt, dass man das genau mal, aber es ist wirklich hilfreich, wenn man nur die Lieblingssachen im Schrank, weil ganz ehrlich, man trägt nur die Lieblingssachen. Ja, ich habe bei mir ein Programm, habe ich es ein bisschen drauf runtergebrochen, weil das ist auch eine wahre Erkenntnis, die ich da hatte. Beim Ausmisten habe ich gemerkt, die Sachen, die ich im Schrank habe, die sind die Sachen, die ich nicht trage. Ja, weil die Sachen, die warten da drauf, dass sie mal wieder dran sind. Die Sachen, die ich trage, sind meine Lieblingssachen, die sind bei mir entweder in der Wäsche, ich habe sie an, oder sie sind, wenn sie noch gut genug waren, auf dem Stuhl, dem eigentlichen Schrank.
Man braucht gar keinen Kleiderschrank.
Genau, das habe ich gesagt, eigentlich so einfach, Schrank leer, Stuhl rein, fertig. Ja, so, und das war ein bisschen so Project 333. Und das hat mich dann tatsächlich getriggert, und es waren dann 1,5 Jahre, wo das meine neue Mission war. Ich glaube, ich war so nervig wie ein Neuveganer. Ja, also so, ja. Mhm. Und ich muss das auch allen erzählen, dass ich das gerade mache. Und dann mein Agent so, dann mach halt ein Programm draus, ja. Und so, ja, okay. Ja, habe ich das dann gemacht. Und es war dann endlich Minimalist und hatte Premiere im November 19. Und zum ersten Mal, weil ich kam ja aus dem Musikkabarett eigentlich so, als Lead-Songwriter. Das Comedy war immer mein Hobby, aber ich habe gemerkt, es ist ja schon was anderes. Deswegen habe ich über humoristische Lieder auf der Bühne angefangen. Und dann war es mein erstes mehr oder weniger Wortprogramm, wo nur 2-3 Lieder drin waren. Und es ging richtig ab. Ich hatte zum ersten Mal ausverkaufte Vorpremieren und so weiter. Das Thema hat echt getroffen, gezogen. Und wir haben teilweise Stunden noch danach diskutiert mit dem Publikum. Das war wirklich ein heißes Thema. Und es war November 19 und März 20.
War erstmal Pause.
War da erstmal vorbei, für lange Zeit.
Für alle.
Ja, war dann minimalistisch, aber im Zuschauerraum.
Ja, gerade da hatten die Menschen sehr viel Zeit aufzuräumen.
Ja.
Eigentlich. Im Prinzip hast du sie perfekt auf diese Zeit vorbereitet.
Mit, ja, aber es gab nicht online und nichts. Ja, ich hätte damals wahrscheinlich sofort umschalten müssen auf, ich mache jetzt alles online.
Ja.
Aber tatsächlich war es für mich eher so der Gedanke, was machst du jetzt? Es kann ja auch dauerhaft so bleiben oder weitergehen. Mhm. Meine Frau ist Lehrerin und ich hatte ein brachliegendes Studium tatsächlich, weil ich habe in der Zeit als Musikkabarett unterwegs war. Musikkabarett ist manchmal, zumindest war es früher so wie Jazz, ne? Man kriegt viele Preise, aber wenig Zuschauer. Mhm. Und ich war da unterwegs, am Wochenende meistens, und dachte mir so, eigentlich hast du Tagesfreizeit. Ja? Und es gab einen neuen Studiengang, der mich wahnsinnig gereizt hat, weil ich bin Medienmensch durch und durch, was das angeht. Also von der Stereoanlage früher, ich bin einfach Waldorfschüler.
Ja,
Und ich hatte 13 Jahre lang auf der Waldorfschule Ärger, weil wir einen Fernseher hatten und weil ich Popmusik gehört habe. Und das war immer the bad boy. Und ich hatte auch immer so die wechselnden Styles irgendwie, gerade der 80er mit was weiß ich, Wave, Kajal und so. Ich war ein Dorn im Auge der etwas konservativeren Lehrerschaft damals. Und wie gesagt, Medien sehr, sehr verpönt an Waldorfschulen immer gewesen. Und
heute aber nicht mehr, oder doch auch noch?
Ich arbeite dran. Mhm. Ja, okay. Weil tatsächlich gab es zum allerersten Mal an der Hochschule für Waldorflehrer, also einen Studiengang Medienpädagogik, Waldorf-Medienpädagogik. Und das hat mich wahnsinnig gekickt. Dann dachte ich mir so, oh, das wäre doch jetzt eigentlich genau das Ding. Und ich habe dann einfach mal nachgefragt, ja. Und es war dann Studiengang, es gab kaum Leute. Also wir waren zu zweit. Ja. Wir hatten einen besseren Dozenten, Studenten, Quozienten, glaube ich, aus Harvard. Ja, wir hatten sowas wie 6, 7 Dozenten, also Profs, und wir waren zu zweit. Und ich habe es angefangen gehabt, das zu studieren. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, mit Minimalismus-Thema habe ich jetzt so viele Auftritte, dass ich es dann erstmal brachgelegt habe. Ja, okay. So habe ich es zur Seite gelegt. Und dann kam ja sofort die Pandemie. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Dann habe ich meinen Prof angerufen und habe gesagt, wie läuft's bei euch? Und er hat gesagt, du bist jetzt seit heute online, ja, Online-Studium. Und dann wirst du wieder mitmachen. Und ich so, right, ja, schick mal die Zugangsdaten. Und dann habe ich die Zeit tatsächlich ja zum Studium genützt und habe noch am Ende der Pandemie meinen Bachelor gemacht in Waldorf Medienpädagogik. Cool. Und ich dachte mir auch, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zum Modul, weil also ist ja natürlich eine kreative Geschichte gewesen, Modul, aber auch das Medienthema, also kreativ mit Medien umgehen, nicht verteufeln, aber aufklären und so weiter, ist so ein bisschen mein Ding. Und jetzt mache ich das tatsächlich noch nebenher. Jetzt habe ich dann ein paar Elternabende gegeben. Ich habe für eine Waldorfschule in Stuttgart das Medienkonzept miterarbeitet. Mhm. Und es ist so ein bisschen so meine kleine Nebenmission zu den ganzen, zu Comedy und Musik ist dann doch so zu meiner Mediennebenmission geworden. Ja.
Herrlich. Der Blick ein bisschen ins Heute. Ganz zum Schluss kurz Autorvervollständigung von dir. Vervollständige folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Boah, jetzt wird's zu cheesy, ja. Also ich habe
du musst nur ehrlich sein.
Ja, ich wollte eigentlich immer ein Tattoo haben und es war mir nichts wichtig genug. Mhm. Ja, vom Thema her. Ja, ich wollte nicht irgendwie ein Tribal oder sowas, auch wenn es jetzt cool gewesen wäre. Und ich wollte dann, wenn, dann was haben, was wirklich von Bedeutung ist. Und ich habe gesagt, ich steche mir irgendwann die Namen meiner Kinder.
Okay.
Und wir sind sehr spät Eltern geworden, sehr, sehr spät. Und jetzt habe ich meine Kinder und ich dachte mir, das ist so bedeutend, dass ein Tattoo das eigentlich unwichtig ist.
Haben die italienische Namen?
Nein, sie haben tatsächlich internationale Namen, so ganz normale.
Barbara und Klaus, oder dürfen wir sagen, wie die heißen?
David und Maximilian.
Okay, ja, okay, also gar kein Mädchen dabei.
Nein. Mir war es wichtig, dass sie einfach einen Namen haben, der nicht zu modisch ist, der sowohl in Italien als auch in Deutschland funktioniert, auf Englisch. Also, weil ich war, mein Name Olaf, ne, also es ist Olaf Bossi, ich musste in Italien immer meinen Vornamen buchstabieren, bis Gott sei Dank irgendwie die Eiskönigin kam und alle kennen jetzt den kleinen Schneemann, also jetzt bin ich natürlich für alle Olaf der Schneemann.
Aber wirklich, aber hast du nicht noch einen Roberto
als Roberto, zweiten Namen? Genau, ja, einen Roberto, noch, den habe ich noch, ja, der ist praktisch aber nur praktisch bei meinen Autorensachen, Musikautorensachen mit dabei gewesen, immer Olaf Roberto Bossi, aber, also, und Bossi musste ich immer in Deutschland buchstabieren.
Ja, klar.
Und wenn, hieß es immer Bossi wieder Anwalt. Ja, und wir hatten damals wegen dem berühmten Anwalt damals aus München, hatten wir an der Pinnwand immer die Telefonnummer von der Kanzlei von ihm, weil bei uns haben immer komische Leute angerufen und wollten einen Anwalt sprechen. Ja, und ich muss sagen, das Jurastudium war für mich wirklich von Eimer. Aber das Gesicht der Professoren zu sehen, als sie die Liste vorgelesen haben, der Anwesenheit, und da stand dann der Name Bossi drauf, das war einfach allein die 2 Semester wert. Also das war.
Ach, herrlich.
Klasse. Also, das ist ja kein häufiger Name. In Mailand gab es schon zu meiner Kindheit 13 Telefonbuchseiten von.
Genau. Klar. Ja. Das Geräusch oder auch ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist.
Wow. Das Geräusch, was zum...
Ein Geräusch.
Ein das Geräusch,
dich das dich begleitet hat, das zu deinem Leben irgendwie dazugehört.
Wahrscheinlich ist das Zurückspul an der Kassette, müsste ich jetzt sagen. Keine Ahnung. Ja, ist das, ja genau.
Ja. Ja, sehr gut. Ich weiß, es wird alles gut, wenn...
Ich weiter in der Überzeugung bin, dass alles gut wird.
Ja, fällt dir das schwer? Nein, die Überzeugung.
Eigentlich nein. Eigentlich nein. Ich glaube, ich bin fahrlässig naiv. Ja, und ich glaube immer, dass alles gut wird. Und, also, es ist wirklich vielleicht, ich habe mich jetzt mit dem Thema 80er, 90er und heute natürlich jetzt massiv auch weiter auseinandergesetzt wegen meinem Programm.
Ja.
Und wenn ich die Nachrichtenlage heute sehe, ja, könnte man denken, ist alles hoffnungslos, geht alles im Bach runter. Aber wir sind anders aufgewachsen. Ja, also ich bin aufgewachsen, damals auch so natürlich in dieser Ökoblase. Ja, wir hatten damals Angst gehabt vor Waldsterben. Ja, und ich bin aufgewachsen mit Karl der Käfer, Waldsterben, saurer Regen. Mhm, ja. Und es kam der Katalysator. Ja. Wir hatten Angst, Pershing 2, ne? Ich bin aufgewachsen mit Petting statt Pershing. Ja. Versteht heute keiner mehr. Ja? Ja, wenn ich das heute meinen Kindern erkläre, muss ich sagen, sowas wie Tinder statt Taurus. Ja, und Petting statt Pershing. Und so, wir hatten Angst vor dem Weltkrieg.
Ja.
Und es kam die Wiedervereinigung.
Mhm.
Ja, Millennium Bug ist noch ein Begriff.
Ja, ja, klar, also, genau.
Wo wir vergessen haben, den Computern zu sagen,
zum Jahr 2000.
Ja, Party like it's 1999, Prinz, ne? So. Und wir hatten Angst, dass die alle Rechner abstürzen, dass die Flieger vom Himmel fallen, die Intensivstationen aufhören zu arbeiten, ja. Und es kam Windows XP. Es kommt immer eine Lösung, ja. Es gibt ein Problem und es wird eine Lösung geben. Und ich bin so naiv zu glauben, dass für die Probleme, die wir heute haben, Lösung geben wird. Das ist, glaube ich, deswegen sage ich, es wird alles gut, wenn man weiterhin auch wirklich glaubt, dass alles gut wird.
Und das wird es. Und dann noch eine Runde, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast? Kannst nachgucken.
Ich muss nachgucken, tatsächlich.
Ja.
Das letzte Foto, was ich gemacht habe.
Was lachst du?
Ja, ich habe ein Foto gemacht von einem Nachbarhaus, weil die Terrasse schön ausgebaut haben als Idee für unsere Terrasse. Leider sehr, sehr langweilig, glaube ich. Aber tatsächlich habe ich unfassbar viele, nicht nur Fotos, ich habe wahnsinnig viele Screenshots bei mir im Fotofeed, was mich extrem nervt. Weil früher hatten Fotos echt eine Bedeutung. Ja? Heute habe ich mein Fotofeed Reminder, ja, das wolltest du machen, dann noch ein Screenshot und dann noch ein Artikel, den ich mal lesen wollte, dann noch das und jenes. Und so, wenn ich Fotos suche, also im Prinzip suche ich nicht mehr Fotos, der Algorithmus sucht für mich Fotos aus, ja, wo ich dann irgendwo mitten beim Arbeiten bin und dann kommen so, heute vor 12 Jahren und dann, was weiß ich, mit meinen Kids oder heute vor 9 Jahren mit meinen Kids noch klein, ja. Und dann dachte ich mir, ich wollte mich gerade konzentrieren, jetzt bin ich wieder in einem komplett anderen Film, ja, also.
Ja. Ja. Und was ist der letzte Song, den du gehört hast auf der Playlist oder Spotify oder was auch immer?
Der letzte Song. Tatsächlich heute Morgen habe ich Adventures of Stevie V, Money Talks, Dirty Cash. Also Dirty Cash, Stevie V.
Ja. Hör ich mir jetzt gleich an.
Stevie V, Dirty Cash. Und die letzten Tage gab es einen Song, den ich mal wieder, einen neueren Song tatsächlich, den ich komplett feier bis oben hin und wirklich bei mir auf der Powerliste ist die neue Single von Linkin Park.
Okay.
Ich hatte in letzter Zeit häufig so ein bisschen das Gefühl, es gibt nichts mehr richtig groß mit Herz. Also mein Sohn ist großer Rap-Fan, ich war mit ihm bei Travis Scott, da habe ich echt gemerkt, wow, es gibt aber wirklich noch Massenbewegungen, so ist richtig geil. Okay. Aber so, dass ich wirklich einen neuen Song massiv gefeiert habe, ist wieder bei The Emptiness Machine passiert.
Olaf, danke dir. Fast jeder hat schon eine Produktion oder einen Song von dir gehört.
Ja.
Sie wissen es nur nicht. Seit heute wissen Sie es vielleicht etwas mehr zu schätzen. Gerade im Schlagerbereich bist du ja auch einfach ganz weit vorne und hast für die ganzen jungen SchlagersängerInnen geschrieben. Beatrice Egli und Wolkenfrei oder wie heißen sie die alle?
Tatsächlich. Ja, und dann nur auf Andrea Berg. Maite Kelly vor allem mache ich sehr viel. Für Maite. Was ja auch ein bisschen die 90er, ne? Schließen dann Maite Kelly als Teil der Kelly Family. Und das kann ich vielleicht noch erzählen, weil zur Frage hast du das bereut, nicht auf der Bühne zu stehen. Ja, ich hatte immer einen Traum. Ja, einen großen Traum, Popstar-Traum, dass ich irgendwann mal einen Song schreibe, was in einer ganz großen Halle alle wirklich kenne und mitgrölen den Refrain. So Musik hört auf und alle singen den Refrain.
Also sozusagen und, dein Durch-die-Nacht-Moment.
Ja, genau.
Für Helene, der Song ist jetzt nicht von dir.
Nein, der Song ist nicht von mir, aber ich dachte ursprünglich immer, ich stehe auf der Bühne dabei. Und ich stehe tatsächlich bei meinem jetzigen aktuellen Programm, beim Ausmiss-Programm, singe ich den ersten Schlager, den ich ever geschrieben habe. Das war die erste Single von Vanessa Mai, also Wolkenfrei noch, Jeans, T-Shirt und Freiheit, was ein Minimalismus-Song ist, der auch zu dem davon natürlich total geprägt war, Jeans, T-Shirt und Freiheit. Den singe ich selber auf der Bühne und singe den Refrain zusammen mit dem Publikum und das ist ein sehr schöner Moment, also das ist ein bisschen mein kleiner Moment, aber den großen Moment, den hatte ich dank Maite, muss ich sagen, weil wir haben einen Song für sie geschrieben, das heißt Heute Nacht für immer, ja, und da gibt's eine Zeile, für die wir auch sehr gekämpft haben: Ich will die Nacht, die ewig hält, den längsten One-Night-Stand der Welt, ja, und
das warum musstest du dafür kämpfen? Ist die Schlagerbranche so zugeknüpft?
Ich weiß es nicht. Wir wissen auch nicht, Maite nicht und Felix, wir wissen alle nicht,
warum wir dafür kämpfen. Ist es zu witzig für Schlager?
Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch die Angst, dass es zu anrüchig ist. Ich weiß es nicht. Was da war, jedenfalls kam dann irgendwie mal so, ich weiß auch nicht, von welcher Stelle es kam, so, oh, Zweifel an der Zeile. Und wir haben alle dafür gefightet, die ist gut, die muss rein. Mhm. Und die ist heute diese große Zeile. Und dann, ich saß im Auto, ich weiß noch, ich habe da die Zarella-Show war es auf ZDF geguckt, glaube ich. Ja.
Es muss
Zarella-Show gewesen sein. Sie ist auch viel bei Silbereisen, aber jedenfalls hat sie diesen Song da gesungen, Dortmunder Westfalenhalle. Ja. Und ich saß im Auto, ich war noch nicht zu Hause, habe es auf dem Handy geguckt, aber über die Autoanlage. Und dann singt die diese Stelle und dann kurz vor Ende kommt: Ich will die Nacht, die ewig hält. Und alles hört auf und die komplette Dortmunder Westfalenhalle grölt: Den längsten One-Night-Stand der Welt. Und ich dachte mir in dem Moment, das hat mein inneres Navi gesagt, Ziel erreicht. Also ich war selber nicht auf der Bühne, aber dass die Dortmunder Westfalenhalle komplett den Refrain von mir grölt. Ja, das habe ich dann praktisch auch wieder hinter den Kulissen, aber mit Maite Kelly erlebt. Und das war schon so einer der absoluten Highlight-Momente der Musikkarriere.
Dann dir vielen, vielen Dank und weiter viel Erfolg.
Vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Mein Name ist Jan-Josef Liefers und ich erhebe donnernd die Stimme der Schlaflosigkeit, nämlich in meinem neuen Podcast, in dem sich alles um das eine Thema drehen wird, den Schlaf. Das ist immerhin etwas, womit wir ein Drittel unseres Lebens zubringen sollten, wenn wir gesund schlafen. Und viele von uns können das nicht. Also werde ich zusammen mit meinem Freund und Schlafforscher und Schlafmediziner Professor Ingo Fietze jede Woche auf ein neues Thema gucken. Alles, was wichtig ist, von der optimalen Schlafumgebung, den perfekten Zeitpunkt ins Bett zu gehen, auf natürliche Schlafrhythmen und allerlei Alltagsmythen. Was wirklich hilft beim Einschlafen? Was hat unsere Arbeitswelt mit Schlaf zu tun? Warum bedeutet der Satz, ich habe geschlafen wie ein Baby, eigentlich, dass man richtig mies geschlafen hat? Und neben vielen Erkenntnissen aus der Wissenschaft und Forschung haben wir auch ein paar schöne Anekdoten aus dem Schlaflabor beziehungsweise auch aus meinem eigenen Leben dabei. Wir beantworten eure Fragen und laden euch ein ins Somnoversum. Besser schlafen mit Liefers und Fietze ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch. Bis dann.